Dann darf ich Sie auch noch ganz herzlich begrüßen zu der Diskussionsveranstaltung. Wir werden jetzt fast 2 Stunden hier haben für ein Thema, was sicher mehr als abendfüllend ist. Sie werden die Möglichkeit haben, so Sie das wollen, am Ende Fragen zu stellen. Ich sage das jetzt schon mal an, merken Sie sich, wenn Sie mittendrin vielleicht irgendwann das Bedürfnis haben, nachzuhaken, wenn hier vielleicht irgendwas nicht angesprochen wird, was Sie für wichtig halten. Mehr als 1 Million Flüchtlinge kamen im vergangenen Jahr. Es kommen noch immer eine ganze Menge, auch wenn wegen Winter und wegen politischer Aktionen in anderen Ländern es jetzt weniger sind, aber nach wie vor kommen viele. Kein anderes Thema bewegt in Deutschland derzeit so sehr. Das kann man so ganz klar sagen. Man merkt es auch im Privaten, im Politischen, egal wo man sich bewegt, auf welchem Podium man ist oder auf welchem Terrain, überall reden die Leute darüber und bilden sich ihre Meinung. Und wie Herr Grupp schon sagte, meist geht es dabei ziemlich emotional zu. Das Podium hier verspricht aber doch Sachlichkeit in die Debatte reinzubringen. Wir werden auch nicht nur über Flüchtlinge reden, denn es gibt neben den Flüchtlingen, die eben in so großer Zahl gekommen sind wie bislang noch nie, wenn man mal die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg außen vor nimmt, das waren ja Vertreibungen von Deutschen, aber da war die Zahl noch größer, aber ansonsten eben von ausländischen Flüchtlingen hatten wir noch nie eine Millionengrenze überschritten. Aber wir haben auch viele Zuwanderer, und die sind natürlich auch Thema heute, aus anderen EU-Ländern. Auch die haben wir, die kommen in letzter Zeit in größerer Zahl, als wir das bislang gewohnt waren. Und es gibt auch noch die Zuwanderer aus Drittstaaten, die sehr gezielt angeworben werden oder im Rahmen von Unternehmen hierher kommen. Das sind so die Experten aus den Drittländern. Also gibt es unterschiedliche Zuwanderungsströme. Wir werden uns die alle angucken, auch mit ihren unterschiedlichen Anforderungen, die sie an unsere Wirtschaft stellen, an unseren Arbeitsmarkt oder an unsere Integrationsbereitschaft, die wir auch als Gesellschaft zeigen müssen, aber umgekehrt auch mit unterschiedlichen Problemen, die sie mitbringen. Am Anfang gab es eine große Euphorie. Inzwischen, also jetzt, wenn man so im Sommer, im Herbst sich die Bilder nochmal vergegenwärtigt, inzwischen ist vielfach Ernüchterung eingekehrt, auch in der Wirtschaft, bei den Unternehmen. Jetzt ist mehr von Kosten die Rede plötzlich, auch von teils fehlender Bildung, die da ist, von großen Aufgaben. Und es wird oft gesagt, mit Blick auf die Flüchtlinge, vielleicht sind das gar nicht unsere Fachkräfte von morgen, vielleicht sind es auch unsere Fachkräfte von übermorgen oder auch gar nicht. Wie gesagt, die Debatte kocht hoch. Jetzt hier, unsere Debatte wird hoffentlich auch angeregt sein, aber eben sachlich. Und ich darf Ihnen das Podium mal vorstellen. Ganz zu meiner Rechten sitzt Herr Professor Ehmer. Er kommt aus Wien, aus Österreich, ist ein emeritierter Professor von der Wiener Universität, ein Historiker, der sich also mit den langen Wellen von Bevölkerungsentwicklung beschäftigt und dann eben auch mit Zuwanderung, mit Migration. Neben mir sitzt Frau Professor Christine Langenfeld. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats Deutscher Stiftung für Integration und Migration, eine Juristin, also auch wieder ein etwas anderer Blickwinkel. Neben mir auf der linken Seite sitzt Herr Professor Norbert Schneider. Er ist Soziologe und Direktor seit einigen Jahren des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, also auch ein Bevölkerungsforscher, der aber auch mit Migration sich intensiv auseinandersetzt. Eins weiter ist ein Ökonom, Herr Professor Klaus Zimmermann. Er hat das Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn gegründet, aufgebaut und forscht jetzt in den USA, ist auch ein Migrations-, also ein Arbeitsmarktexperte, aber auch ein Migrationsforscher, gerade auch was internationale Entwicklungen angeht, also auch ein, oder da kommen wir sicher auch noch drauf, den Vergleich eben, was andere Länder machen, was man vielleicht auch davon lernen kann. Neben ihm sitzt Frau Professor Barbara John, sie war gut 20 Jahre Ausländerbeauftragte, die erste Ausländerbeauftragte in Berlin, sicher was Migration angeht und Integration das spannendste Pflaster, jedenfalls in dieser Zeit auch, was man sich vorstellen kann, und die Tatsache, dass sie von Herrn Weizsäcker damals auf den Posten gehoben worden ist und von Herrn Wowereit verabschiedet worden ist, zeigt auch, dass das parteipolitisch für alle eigentlich immer ein ganz großes Thema ist. Und sie ist jetzt Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin. Und ganz zu meiner Linken, was aber nicht politisch gemeint ist, sondern hier gesetzt ist, Herr Professor Grob. Als IWH-Chef muss ich ihn hier, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Und wir fangen mal an mit der Demografie, mit dem Teil, wenn wir Verstärkung brauchen, wenn wir uns die Frage stellen, ob wir sie brauchen, müssen wir uns ja erstmal klar werden, wie sieht es eigentlich aus? Wie sieht es aus ohne Verstärkung? Wo stehen wir, Herr Professor Schneider? Wie ist die demografische Entwicklung, die uns bevorsteht? Und inwiefern spielt Migration eine Rolle? Also wie verändert sich unser Zukunftsbild, je nachdem, welche Migration wir zu erwarten haben?
Ja, die demografische Entwicklung in Deutschland wird ja im öffentlichen Diskurs gerne mit drei Schlagworten verbunden, die Sie sicherlich schon gehört haben. Wir werden weniger, wir werden älter, wir werden bunter. Betrachten wir ganz kurz den Aspekt, wir werden weniger. Derzeit leben in Deutschland ungefähr 82 Millionen Menschen, so viel wie nie. Auch ohne die jüngste Zuwanderungswelle hat das Statistische Bundesamt 4 Jahre lang vermeldet, Deutschland wächst. Wenn wir als Grundlage, wie es weitergeht, wissen wir nicht. Wir können nur darüber sozusagen plausible Annahmen treffen. Die plausibelste Annahme ist die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts. Sie kommt zu dem Befund, bei der Annahme stabile Geburtenrate und Wanderungssaldo 200.000 pro Jahr, das ist die Modellannahme, werden wir 2030, also in 15 Jahren, 79 Millionen sein. Ich sehe darin kein Problem. Im Jahr 2050 werden wir nach diesen Annahmen 72 Millionen sein. Auch das ist kein Neuland, denn 1975 waren wir auch 72 Millionen. Also wir verlassen dann nur einen historisch einmaligen Peak. So viel zum Thema Gesamtbevölkerung. Was gerne in dem Zusammenhang natürlich zitiert wird, ist sozusagen die Bevölkerung im Alter 18 bis 66, also das Erwerbspersonenpotenzial. In der Tat ist dort die Schrumpfung in den nächsten 15 Jahren ein bisschen dynamischer. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales geht davon aus, dass dieses Potenzial um 3 Millionen ist gleich 7% schrumpfen wird. Das wird gerne sozusagen unter dem Krisenszenario diskutiert. Aus meiner Sicht gibt es auch dafür keinen Anlass, das zu tun. Allerdings gibt es Anlass, das Problem zu sehen, dass in dem Zusammenhang 3,4 Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden für Geringqualifizierte. Die finden keinen Arbeitsmarkt mehr vor, wegen Automatisierung und anderer Entwicklungen. Und da sehe ich ein zentrales Problem. Und dann ist man sozusagen auch bei der Verbindung mit dem Thema Zuwanderung und deren Qualifikation. Also weniger die Abnahme dieses Potenzials ist wichtig, sondern der weitgehende zunehmende Wegfall von Arbeitsplätzen für geringer Qualifizierte. Und letzter Punkt in meinem Eingangsstatement, wenn wir über Größen sprechen, muss man sagen, dass Wachstum und Schrumpfung keine einheitlichen Prozesse sind. Wenn ich sage, Deutschland schrumpft, heißt es nicht, dass die Schrumpfung überall gleich erfolgt. Sie alle wissen, dass weite Regionen in Ostdeutschland Schrumpfungen erwarten können zwischen 1990 und 2030 von 40% in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Aber das ist kein Ost-West-Phänomen, sondern es ist völlig klar, es ist ein Stadt-Land-Phänomen, denn ähnliche Dynamiken können wir auch in der Eifel, im Hunsrück oder in Nordostbayern beobachten. Es ist also ein Stadt-Land-Problem. Und demografischer Wandel, wenn man ihn sozusagen als Aspekt der Problematik betrachtet, ich war kürzlich in München im Landtag, da war das Thema Ödnis auf dem Land, Boomtown München. Dann habe ich gesagt, für München gibt es nichts zu feiern. Denn rasches Wachstum, wie zum Beispiel dort, ist ein viel größeres Problem kurzfristig, um das zu bewältigen. Wohnungsmarkt, Verkehr, ökologische Belastungen, Arbeitsplätze, all diese Dinge, als die Schrumpfung auf dem Land. Also wir haben sozusagen eine sehr vielschichtige, ich bin gleich fertig, und disparates Bild. Wir haben Wachstumsregionen in Deutschland, es sind vor allem Universitätsstädte und die Zentren und Schrumpfungsregionen auf dem Land.
Gut, dann ist also die Demografie nicht so als einheitliches Problem, Herr Professor Ehmer. Ich würde Sie gerne fragen, ist Deutschland denn schon ein Einwanderungsland? Wir haben uns ja lange schwer getan damit, lange das eigentlich auch abgelehnt für uns. Wenn man sich das mal historisch anguckt, welche Rolle spielte bislang Migration hierzulande, also welche großen Wellen gab es, also wir hatten ja, wenn man sich mal anguckt, also vor ein paar Jahren unterm Strich überhaupt keine Nettozuwanderung, sondern sogar gewisse Abwanderung, also es ist ja sehr, es vollzieht sich nicht so stetisch, im Moment haben wir das Gefühl, es kommen sehr viele, aber so in größerem Blick gab es da ja ganz unterschiedliche Entwicklungen. Können Sie mal kurz einen Blick zurück, damit wir wissen, wo wir herkommen?
Naja, ich glaube, in erster Linie müssen wir uns als Europäer daran erinnern, dass aus Europa im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert die Auswanderung dominiert hat, dass mehr Menschen, wesentlich mehr Menschen den Kontinent verlassen haben, als in ihn gekommen sind und dass sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dies allmählich umgekehrt hat. Und das war auch in Deutschland der Fall. Eine sehr starke Einwanderung in den Jahren unmittelbar nach dem Krieg im Zusammenhang mit Flucht und Vertreibungen. Etwa 10 bis 15 Millionen Menschen, die in dieser Zeit nach Deutschland gekommen sind. Dann eine sehr geringe Migrationsdynamik in den 50er und in den 60er Jahren. Und dann erst allmählich eine langsame Steigerung, auch im Zusammenhang und vor allem im Zusammenhang mit dem Bestreben der deutschen Wirtschaft, Arbeitskräfte, das Arbeitskräftepotenzial zu erhöhen. Wir sehen in den 1970er, in den 1980er Jahren eine sehr uneinheitliche Entwicklung. Es gibt in diesen Jahrzehnten durchaus Jahre, in denen die Abwanderung aus Deutschland größer gewesen ist als die Zuwanderung, es also überhaupt zu keiner Netto-Immigration gekommen ist. Und erst in den späten 1980er Jahren, in den 1990er Jahren, beginnt sich das zu verändern. Eine sehr große Zuwanderungswelle unmittelbar vor, während und nach der sogenannten Wende. Damals sind in wenigen Jahren mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland eingewandert. In den 90er Jahren gibt es eine weitere Dynamik, aber in den ersten Nullerjahren wieder eine sehr moderate Migration insgesamt. Und dann beginnt sich etwas zu ändern, vor allem seit dem Jahr 2007. 2007 ist die Finanzkrise, die sich vor allem in den südeuropäischen Ländern sehr stark bemerkbar macht. Und viele Zuwandererströme nach Spanien, nach Italien, in andere Länder des Südens, auch aus der Europäischen Union, beginnen sich stärker in Richtung Deutschland zu orientieren. Und zugleich beginnt in diesen Jahren stärker als in den Jahrzehnten zuvor eine Globalisierung der Migration. Deutschland wird nicht nur ein attraktives Zielland für viele der weniger entwickelten Länder der Europäischen Union, sondern wird auch ein attraktives Zielland weltweit, könnte man sagen. Und wenn ich jetzt nur mit einem Satz einen Bogen zur aktuellen Flüchtlingsdynamik schlagen möchte, dann würde ich sagen, dass gerade darin eigentlich die Chance für Deutschland liegt.
Auf die Chance, da wollte ich nachher noch. Also so, das war jetzt ein hervorragender Überblick mal über die Entwicklung und gleich zur Überleitung, Frau Langfeld. Vielleicht können Sie mal aufdröseln ein bisschen. Wir haben ja unterschiedlich, das hat immer auch schon angesprochen, unterschiedliche Zuwanderung. Also oft wird das ja sehr in einen Topf geworfen. Also man sagt einfach, es kommen welche, wir können welche gebrauchen. Und es ist aber sehr unterschiedlich, was für Menschen und vor allem auch mit welchen Motiven sie kommen. Also jetzt, was der Grund ist, warum sie kommen. Also wenn ich mal Richtung EU blicke oder eben jetzt hier auf die Flüchtlinge, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen einordnen, auch die Größenordnung, mit welche Zahlen da eigentlich sind.
Ja, das will ich gerne tun. Also ich kann etwa die Zahl 2014 nehmen. Wir hatten in Deutschland einen Netto-Wanderungssaldo von 540.000 Personen. Dieser Saldo wird im Jahr 2015 durch die Flüchtlingszuwanderung stark ansteigen auf über 800.000 Menschen aller Wahrscheinlichkeit nach. Von diesen Personen in 2014, da wissen wir die Zahlen genauer, sind 55% aus der Europäischen Union gekommen. Das heißt, es handelte sich um Personen, die ohne jede Beschränkung von ihrer Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben. Deutschland ist Teil eines europäischen Binnenmarktes mit 504 Millionen Menschen und dort herrscht Freizügigkeit für Arbeitnehmer und für Unternehmer. Und insofern bewegen sich die Menschen innerhalb der Europäischen Union und im Moment ist in der Tat Deutschland das attraktivste Zuwanderungsland, das ist eben hier erwähnt worden, insbesondere für die südeuropäischen Krisenstaaten. Hier sehen wir aber langsam schon einen Rückgang der Wanderungszahlen. Diese Wanderungszahlen sind aber immer noch moderat im Vergleich zu der Zuwanderung etwa aus Polen, die immer noch fast ganz oben steht, wo um die 80.000 Menschen auch im Jahr 2015 wieder zugewandert sind, im Saldo immer. Und eine der größten Gruppen, eine noch darüber hinausgehende Gruppe, bilden die EU2, wie wir sagen, also die Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien, deren Zahl kontinuierlich ansteigt. Und es handelt sich bei der EU-Zuwanderung ganz überwiegend um eine qualifizierte Zuwanderung, das heißt um Personen, die im Durchschnitt über eine höhere Qualifikation, insbesondere im akademischen Bereich, als die sonstige Bevölkerung verfügen. Anders ist dies allerdings bei der Zuwanderung, insbesondere aus Bulgarien, mit Einschränkungen auch aus Rumänien. Dort ist es so, dass eben die Arbeitslosenquote deutlich höher ist als auch bei der sonstigen Bevölkerung und auch als bei der ausländischen Bevölkerung im Übrigen. Daneben gibt es den Familiennachzug. Ja, also wir haben in Deutschland relativ wenige Möglichkeiten, die Zuwanderung zu steuern. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Die europäische Freizügigkeit ist Teil des europäischen Rechts. Dem sind wir unterworfen.
Ja. Die Steuerung, da kommen wir noch.
Erstmal die Gruppen. Die Gruppen, ja. Dann kommt der Familiennachzug, der es eben ermöglicht, dass Drittstaatsangehörige, also Nicht-EU-Bürger, ihre Ehepartner, Lebenspartner und ihre minderjährigen Kinder aus ihren Heimatländern nach Deutschland holen können. Man muss immer genau unterscheiden zwischen dem Zuzug von Drittstaatsangehörigen, also Nicht-EU-Bürgern, Nicht-EWR-Bürgern, von dem Zuzug von Drittstaatsangehörigen. Das ist etwas ganz anderes. EU-Bürger, wie gesagt, können ohne Restriktionen zuwandern. Drittstaatsangehörige sind darauf angewiesen, dass ihnen das Recht einen entsprechenden Zugang verschafft. Und neben diese beiden Zuwanderungswege tritt nun die Arbeitsmigration und die Bildungsmigration, also die Zuwanderung von Dritten, in den Arbeitsmarkt. Es handelt sich hierbei um die Zuwanderung von Fachkräften im akademischen und nicht-akademischen Bereich. Das verbinden wir traditionell mit dem Begriff Einwanderungsland. Wenn wir von Einwanderungsland sprechen, dann denken wir immer an diese gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, die sich orientiert an den Interessen des Einwanderungslandes und an den Qualifikationen der Einwanderer. Und hier liegen die Zahlen deutlich unter der Zuwanderung aus der Europäischen Union, die allerdings auch eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ist, jedenfalls meistenteils. Also hier hat Deutschland sicher noch etwas aufzuholen. Und dann haben wir zunehmend jetzt eine Bildungsmigration. Das heißt, Deutschland ist nach den USA und in Europa nach England das beliebteste Studienland geworden. Im Jahr 2014 haben 90.000 Studierende mit einem ausländischen Schulabschluss in Deutschland ihr Studium aufgenommen. Eine sehr große Zahl. Das heißt also, diese Zahl wächst kontinuierlich an. Und diese ganzen Bereiche, die müssen wir jetzt auch noch unterscheiden von der Fluchtzuwanderung, mit der wir uns eben jetzt im Momentan so stark beschäftigen. Und diese Zuwanderung findet eben statt auf der Grundlage des Asylrechts, insbesondere auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch auf der Grundlage weiterer Vorschriften, die Bürgerkriegsflüchtlingen Schutz bieten. Und dieses ist eine Zuwanderung, die nur sehr schwer zu steuern ist. Sobald jemand an der Grenze steht, dann setzt also hier das Recht desjenigen ein, dass sein Anliegen zumindest gehört wird. Und insofern ist die humanitäre Zuwanderung ist zu unterscheiden von diesen anderen Zuwanderungsbereichen, die ich eben genannt habe. Sie ist ganz stark menschenrechtlich begründet.
Vielen Dank. Herr Professor Zimmermann, da würde ich jetzt gerade, wo wir gehört haben, also diese unterschiedlichen Formen der Zuwanderer, wenn man sich die Gruppen anguckt, würden Sie sagen, diejenigen, die da kommen, passen in unseren Arbeitsmarkt? Weil das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir uns hier stellen. Wenn wir Verstärkung brauchen, dann reden wir natürlich in erster Linie davon, dass auch Menschen kommen, die entweder sofort oder mit Perspektive im Hier auch mitmachen können, mitarbeiten können. Wie sind da Ihre Forschungen?
Ja, das muss man jetzt etwas differenzierter betrachten. Hier weiche ich ein bisschen ab, vielleicht von dem, was da eine andere vorher gesagt hat. Man könnte ja, vielleicht haben Sie das gar nicht sagen wollen, Herr Schneider, zunächst mal sagen, wir brauchen gar keine Zuwanderung langfristig, weil wir natürlich immer schon mal mit kleineren Bevölkerungszahlen gelebt haben. Man kann auch 40 Millionen Bevölkerung haben. Ja, das ist als solches kein Problem, das ist ja völlig richtig. Es gibt nicht die optimale Bevölkerung. Es gibt aber natürlich Übergänge. Und wenn es Übergänge gibt, dann und die gehen ja viele Jahrzehnte, dann kann das Schmerzen verursachen, soziale Sicherungssysteme. Und da ist ja insbesondere auch nochmal wichtig, wie die Struktur im Arbeitsmarkt ist. Uns fehlen immer mehr Junge, es sind immer mehr Alte da. Nun, die Alten sind auch rüstig, ja, wollen länger arbeiten. Wenn sie dürfen, kommen vielleicht auch damit klar, ist aber alles komplex. Also zumindest ist die These weiterhin im Raum, dass eigentlich langfristig durchaus Menschen nach Deutschland kommen sollten. Das ist zumindest eine weit verbreitete Meinung. Zumindest unter Wissenschaftlern erstmal grundsätzlich. Das heißt, jetzt ist die Frage, wer soll da kommen und wer soll die auswählen? Also, aber es ist aber auch klar, das ist eher langfristig. Und das nächste ist, wir wissen nicht sehr genau, was wir da eigentlich brauchen. Wir wissen sicherlich, dass wir mehr Qualifizierte, das haben Sie auch schon gesagt, ja, viele Arbeitsplätze im gering qualifizierten Bereich fallen vielleicht eher weg. Dann braucht man wahrscheinlich doch eher mehr Qualifizierte aus dem Ausland. Ist es im Übrigen ökonomisch überhaupt völlig unproblematisch, Qualifizierte in ein Land einwandern zu lassen? Es gibt überhaupt keine Obergrenze für dieses, denn Qualifizierte werden sich immer irgendwie Arbeitsplätze selber schaffen und die Wirtschaft insgesamt treiben. Also das ist nie ein Risikofaktor. Übrigens, die Forschung sagt nicht nur, dass das gut ist generell für die Effizienz, für Wohlstand, sondern auch für die Einkommensverteilung. Je mehr Qualifizierte ins Land kommen, je mehr gering Qualifizierte kriegen auch Jobs.
Wissen wir denn, welche Qualifikationen diejenigen haben, die zurzeit kommen? Also das,
ja, die zurzeit kommen, ist der nächste Punkt. Jetzt die Frage, wer kommt im Augenblick? Ja, ja. Gut. Da haben wir zu Recht gehört, dass ungeheuer viele Menschen kürzlich ins Land gekommen sind aus Europa. Ja, und das können wir nicht steuern. Es wird schon gesteuert, nur nicht von uns. Nicht wir tun es, es ist nicht die Politik, aber irgendjemand steuert es schon. Und da will ich gleich auch mal sagen, wer das steuert. Nämlich, dieses wollen wir. Wir haben die europäische Integration vorangetrieben, dass genau das stattfindet. Und zwar gesteuert nicht durch die Politik oder durch irgendein Parlament, sondern durch den Arbeitsmarkt von der Wirtschaft. Die Menschen kommen, wenn sie gebraucht werden. Und sie gehen wieder, wenn sie nicht gebraucht werden. Und im Augenblick haben wir das Problem, dass zwar viele Leute kommen, aber eigentlich bräuchten wir mehr. Es sind zu wenig gekommen, nicht zu viel. Wir haben nicht das Problem mit der internen europäischen Mobilität, dass wir zu viel Mobilität haben, sondern wir haben zu wenig Mobilität. Wir haben ja 500.000, aber gehen Sie 5 Jahre zurück oder so, da hatten Sie Nettoauswanderung. Da war die Konjunktur schlecht. Ja? Gucken Sie die Konjunkturzyklen an in die letzten 30, 40 Jahren. Die Leute kommen, wenn die Konjunktur brummt, sie gehen, wenn sie nicht mehr brummt. Und das ist genau das, was eigentlich auch stattfinden soll. Und warum soll es stattfinden? Weil dort, wo Leute relativ gebraucht werden in Europa, dort sollen sie hingehen. Und das schafft insgesamt mehr Wohlstand. Alle verdienen was. Und die Regionen, wo die Leute herkommen, kriegen mehr Geld in die Hand und können sich auch weiterentwickeln. Das ist das, was wir wollen. Insofern ist genau das, was im Augenblick passiert, völlig richtig. Die Ökonomen haben auch ausgerechnet, dass viele Schocks, die regional stattfinden, dadurch zu einem guten Teil ausgeglichen werden, nicht genügend. So, wir brauchen also mehr kulturelle Integration, wir brauchen bessere Sprachkenntnisse, wir brauchen mehr Kenntnisse über Jobs überall, damit das noch besser funktioniert. Das funktioniert zu wenig und warum? Weil insbesondere die einheimisch-europäischen relativ immobil sind. Über die EU-Osterweiterung haben wir jetzt mobile Ostdeutsche, die Polen und und Bulgaren und Rumänen sind gewollt mobil, das war das Ziel auch der Politik der Osterweiterung, das zu erreichen, das tun die auch, die kommen zum Arbeiten und nicht zum Faulenzen und das ist genau die Funktion. Insofern, aus dieser Ecke passiert aus meiner Sicht zu wenig, muss noch mehr passieren. Die Frage ist, kriegen wir die restlichen Arbeitskräfte, wir wollen mehr Qualifizierte haben, weil es ist egal, wie viel wir kriegen, je mehr, je besser, ja? Aber wir kriegen sie gar nicht. Deutschland ist das offenste Land der Welt.
Moment, das ist der Punkt, da wollte ich nachher noch drauf hin. Okay. Also jetzt erstmal, wie es im Moment aussieht, also wie wir im Moment uns damit schlagen.
Letzter Satz, die Flüchtlinge dann. Die Flüchtlinge,
Qualifikation ja, vielleicht
das letzte also. Punkt ist hier die Flüchtlinge. Und da ist, glaube ich, ein bisschen naiver Vorstellung im Augenblick in Deutschland, dass die Flüchtlinge in irgendeiner Weise auf nächste Sicht unsere Arbeitsmarktprobleme lösen würden oder Arbeitsmarktprobleme verursachen würden. Von der Million, die da jetzt gerade reingekommen sind, sind vielleicht in den nächsten 5 Jahren vielleicht 240, 50.000 letztlich dem Arbeitsmarkt stehen überhaupt zur Verfügung. Wenn die alle arbeitslos werden oder bleiben, dann erhöht das die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkt. Das ist nichts. Das hilft weder was, noch bedroht es irgendjemand. Die sind weitgehend schlecht ausgebildet, die sind nicht kurzfristig integrationsfähig, Sprachkenntnisse schwierig, soweit wir das bisher wissen. Das heißt, das ist eine lange Integrationsaufgabe, die kann am Schluss irgendwie nützlich sein, aber sie wird auf kurze Frist uns nicht weiterhelfen.
Gut, dann haben wir also gesehen oder jetzt gehört, also die EU-Migration unterm Strich günstig und auch einfach zu verkraften. Frau Professor John, Sie haben ja sehr lange, sehr nah das sozusagen verfolgt in Berlin, sind immer noch dran. Wie ist denn Ihr Blick, was so die Integration angeht? Das ist ja so ein bisschen der andere Teil. Der eine ist Blick ist darauf, was könnte unser Arbeitsmarkt alles verkraften, wer qualifiziert ist, kann kommen, aber die andere Seite gibt es ja natürlich auch, dass Integration nicht immer ein Selbstläufer ist. Vielleicht sagen Sie doch mal, wo Probleme in der Vergangenheit vor allen Dingen gemacht worden sind, in welchen Bereichen es Schwierigkeiten geben kann und was eigentlich vermieden werden muss, gerade jetzt, wenn wir wieder eine große Welle haben, wo man was machen kann, also die ja jetzt gerade erst begonnen hat.
Integration ist ja im Moment die große Aufgabe, die jetzt überall genannt wird, auch von der Kanzlerin bei ihrer letzten Talkrunde mit Anne Will, Integration. Und das ist in der Tat etwas, was relativ einfach passiert, wenn man dafür die richtigen Instrumente hat. Integration geschieht in der Regel, und das wissen wir von uns selber, man muss nicht Einwanderer sein, um das zu erkennen, durch Bildung und Arbeit. Teilhabe am Arbeitsmarkt, die man durch Bildung erreicht. Je mehr Bildung, desto qualifiziertere Teilhabe. Und wir haben ja auch Erfahrung, Herr Professor Ehm hat das auch gesagt, wir haben ja eine lange Erfahrung seit den 60er Jahren, indem wir schon sehr viel Zuwanderung hatten in Deutschland. Wir waren das größte Nicht-Einwanderungsland mit Einwanderern. Wir wollten ja nie ein Einwanderungsland sein, aber wir hatten die meisten Einwanderer, Arbeitseinwanderer weltweit. Und man kann sagen, trotz dieser Verweigerung, sie zu integrieren, ist das relativ gut gegangen, aber nicht sehr gut. Und ich will einen Indikator nennen, der das zum Ausdruck bringt, nämlich 32% der hiesigen Arbeitslosen. Wir haben ja jetzt eine Arbeitslosenzahl von 2,9 Millionen, das sind knapp etwas unter 3%. Von diesen 2,9 Millionen sind 32% stammen aus der Generation der Kinder und Kindeskinder der Gastarbeiter. 32%, obwohl das diejenigen sind, die hier nicht eingewandert sind, sondern die hier zur Schule gegangen sind, einen Bildungsabschluss gemacht haben, viele haben auch keinen gemacht, viel zu wenige haben einen gemacht, und die hier die deutsche Sprache gelernt haben. Also eine relativ hohe Zahl von Menschen, die nicht im Arbeitsmarkt angekommen sind und die nicht einen höheren Bildungsgrad, jedenfalls im Vergleich zur deutschen Bevölkerung, erreichen konnten. Es gibt immer so eine ganz einfache Markierung. Von den Nachteilen hatten die Einwandererkinder immer das Doppelte, nämlich keinen Schulabschluss im Vergleich zu den Deutschen, und von den Vorteilen hatten sie nur die Hälfte. Also auch der Hochschulzugang oder der Gymnasialbesuch machte immer weniger als die Hälfte aus. Das heißt, Deutschland ist auch im Vergleich zu anderen, die sich aber Einwanderungsländer nennen, etwa Kanada, USA, Australien, vielleicht auch Neuseeland, nicht ein sehr erfolgreiches Integrationsland gewesen. Integration konnten wir eigentlich nicht so gut. Das hat natürlich Gründe, weil wir wollten ja auch gar nicht integrieren. Wir wollten ja, dass die Gastarbeiter eben Gäste waren und nach einer gewissen Zeit wieder verschwanden, dass das alles so nicht funktioniert hat. Die meisten sind ja in der Tat auch gegangen, aber doch ein paar Millionen sind geblieben, weil die Arbeitsverträge auch immer verlängert wurden. Also im Integrationsbereich sind wir nicht so gut. Und nun kam das, die große Erkenntnis bei der Flüchtlingszuwanderung, die wir jetzt haben, diese Fehler, die wir damals gemacht haben, dürfen wir auf keinen Fall wiederholen. Gucken wir doch mal hin, wie es heute aussieht. Die Gastarbeiter, nicht die Flüchtlinge, da sind noch schwerere Fehler begangen worden, weil sie keine Arbeitserlaubnis bekamen, manchmal über ein Jahrzehnt. Die Gastarbeiter haben alle mit einem Job angefangen. Es ist überhaupt niemand hier reingekommen, aus keinem Land der Länder, die Anwerbeländer waren, sei es die Türkei, sei es die Maghreb-Staaten, Ex-Jugoslawien, der nicht bereits einen Job hatte, bevor er überhaupt losfuhr aus Istanbul oder aus dem. Die hatten alle einen Beruf und haben meist nach der Ankunft am nächsten oder übernächsten Tag gleich angefangen. Diesmal hat niemand derjenigen, die jetzt als Flüchtlinge kommen, einen Job, und sie werden auch in den nächsten anderthalb Jahren in der Regel keinen haben. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Bitte? Ich meine jetzt, die ganz Schnellen werden auch in der Regel in den nächsten anderthalb Jahren, die meisten werden in den nächsten 5 Jahren keinen Job haben. Und das liegt daran, dass wir auch, also aus eigenem Wunschdenken heraus, die Zahl der Qualifizierten, die wir unter den Flüchtlingen vermuteten, einfach hochstilisiert haben. Also Arzt war schon ein niederer Beruf, es musste mindestens ein Hirnchirurg sein. Ich will das jetzt nicht lächerlich machen, aber Sie wissen, dass das häufig durch die Presse ging. Die sind alle so qualifiziert, so prima, gar kein Problem. Die Handwerkskammer hat gesagt, was für ein Glück, dass wir die Menschen haben. Genau die brauchen wir. Die bringen wir alle in die Ausbildung und dann haben wir endlich wieder Bäcker und Fleischer und Dreher und Klempner und dergleichen mehr. Wenn man sich aber, wenn man etwas genauer hinschaut, und da muss man einen Blick auf Zahlen werfen, die uns vorliegen und die Sie alle vom Konzept her kennen, nämlich die PISA-Untersuchungen, also die großen in der OECD durchgeführten Studien von Schülern in der ganzen OECD. Und wir haben Zahlen aus zwei Ländern, die uns betreffen, aus Syrien und auch Zahlen aus Albanien, obwohl die Zahlen der Flüchtlinge da sehr stark zurückgegangen sind. Die syrischen Zahlen besagen, dass etwa 69% funktionale Analphabeten sind. Funktionale Analphabeten, das heißt, sie hinken 5 Jahre hier hinterher den Schülern, die hier in Deutschland ausgebildet sind. Das heißt, wer bei uns, die sind dann in der dritten Klasse, haben etwa das Rüstzeug einer dritten Klasse und bei uns einer achten Klasse. Das ist natürlich das sind die Zahlen, die 2011 in diesen Studien erhoben wurden. 2011 brach auch der große Konflikt in Syrien aus und wir können davon ausgehen, dass sich während des Konfliktes die Bildungsqualifikation, auch die schulischen Leistungen, nicht groß nach oben verändert haben. Also wir haben ein dickes Problem zu knacken. Die meisten, nicht alle, aber die meisten müssen einen Zweitschritt zusätzlich zum Erlernen der schwierigen deutschen Sprache eine Zweitschrift erlernen. Sie müssen das lateinische Alphabet erlernen. Das ist also auch noch eine zusätzliche Herausforderung. Also die Qualifikationen, die wir vorfinden, sind so, dass wir unglaubliche Anstrengungen machen müssen, für die es im Moment gar keine wirkliche Infrastruktur gibt. Die meisten Einwanderer, damit will ich dann erstmal die erste Runde beenden, sind ja zwischen 16 und etwa 30 Jahren alt, männlich, 90%, 10% weiblich. Die meisten dieser jungen Einwanderer werden also kaum eine berufliche Qualifizierung mit den hohen Anforderungen im Berufsschulunterricht durchhalten. Es gibt erste Untersuchungen von der Bayerischen Handwerkskammer, dass, ich glaube, von 144, die eine Ausbildung begonnen haben, 67% schon wieder abgebrochen haben im ersten Lehrjahr. Also es sind erste Erfahrungen. Also es ist sehr schwierig, und die Illusionen oder die Hoffnungen, die wir uns gemacht haben oder die sich einige gemacht haben, ja längst nicht alle, haben sich als Illusionen herausgestellt.
Gut, Professor Grob, jetzt haben wir viel über Probleme gehört. Wir haben viel gehört, dass der Arbeitsmarkt Kräfte braucht, dass ja auch viele kommen, also gerade aus EU, aber eben bei den Flüchtlingen ist es ja auch so, dass man versucht jetzt auch dort, wo Qualifikationen oder Berufserfahrungen sind, möglichst schnell was zu machen, eben nicht wie in der Vergangenheit. Es sind ja Gesetze auch geändert worden, also die Menschen dürfen jetzt dann auch sehr schnell schon arbeiten. Nach 3 Monaten in vielen Berufen ist das jetzt schon erlaubt dann, um eben nicht lange Menschen rumsitzen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch große Probleme. Was würden Sie denn sagen, ist Zuwanderung dennoch, also wenn wir die Flüchtlinge eben auch mit dazu nehmen, also Zuwanderung insgesamt, für ein Land von Vorteil, also gerade wenn man das mal anguckt, so auf längere Sicht, dass wir davon profitieren, selbst wenn wir jetzt erstmal Kosten haben oder auch eine Menge aufwenden müssen, um Menschen nachzuqualifizieren oder überhaupt den Arbeitsmarkt heranzuführen.
Ja, ich muss da auch ein bisschen ähnlich wie Herr Zimmermann, Herrn Schneider, ein kleines bisschen widersprechen, die Effekte der demografischen Entwicklung angeht. Und ich will das nochmal ein bisschen anders erklären. In gewisser Hinsicht ist unser Problem ein Problem von zu vielen Geburten. Nämlich zu vielen Geburten zwischen 1950 und 1960. Also diese Babyboom-Generation. Diese Leute sind alle so zwischen 45 und 55 Jahre alt und werden alle in den nächsten 15 bis 20 Jahren in die Rente gehen. Und das heißt, dass das demografische Problem kein gradueller Prozess ist, in dem die Bevölkerung, so stellt man sich das immer vor, so, dass die Bevölkerung so langsam ein kleines bisschen schrumpft. Und Herr Schneider, Sie haben das auch so ein bisschen so dargestellt, naja, dann sind wir ein bisschen weniger. Das ist so nicht, sondern der Anteil der Bevölkerung über 65 wird dann plötzlich sprunghaft von im Moment rund 20-21% auf über 30% ansteigen. Und wenn das passiert, mag die Gesamtbevölkerung noch gar nicht so besonders schrumpfen, wie Herr Schneider das richtig gesagt hat, aber für den Arbeitsmarkt ist das natürlich ein dramatischer Effekt und für die sozialen Systeme ist es auch ein dramatischer Effekt, weil die Rente dieser Leute natürlich von den Arbeiten überhaupt erst erwirtschaftet werden muss und die sind einfach viel weniger. In Zahlen ausgedrückt sind das rund 200.000 bis 300.000 Leute, die netto aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden. Und Herr Zimmermann hat es ja richtig gesagt, da sind diese paar Einwanderer, die wir jetzt hier haben, die paar Flüchtlinge, nicht mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und wir bräuchten eigentlich viel mehr Einwanderung. Jetzt ist die Frage, also aus ökonomischer Sicht, Sie können sagen, aus Integrationssicht ist das schwierig, aber aus ökonomischer Sicht, glaube ich, brauchen wir mehr Einwanderung. Warum ist diese Veränderung in der Altersstruktur so ein Problem? Das ist aus verschiedenen Gründen ein Problem. Sie sehen es ein bisschen schon in Japan. Da ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf von einer schrumpfenden Bevölkerung, weniger Investitionen, weniger Arbeitsplätze, weniger Neugründungen. Neugründungen werden disproportional von jüngeren Leuten vorgenommen. Da kommen Sie in einen sich selbst verstärkenden, oder es ist möglich, dass Sie, oder wahrscheinlich, dass Sie in einen sich selbst verstärkenden negativen Kreislauf kommen könnten in Deutschland. Und das ist nicht so harmlos, dass nur da so ein paar Leute weniger in Deutschland rumlaufen. Und es geht eben um den Prozess, wie Herr Zimmermann sehr richtig gesagt hat. Es ist nicht eine Frage der Statik. Natürlich, ob jetzt Deutschland 40 oder 80 Millionen hat, ist per se uninteressant. Was interessant ist, ist, wie sich die Bevölkerung verändert im Zeitablauf. Und das ist das, was uns durchaus zu denken geben sollte und ein Problem, was wir verdrängen. Also ich finde einfach, die Politik verdrängt dieses Problem. Und natürlich ist es so, dass die Flüchtlinge im letzten Jahr das Problem nicht lösen werden, aber sie sind natürlich insofern eine Chance, als dass immerhin, wie viele davon auch immer in den Arbeitsmarkt wirklich integriert werden können, werden das Problem immerhin abfedern, zumindest nicht vergrößern. Genau, aber in 25 Jahren brauchen wir die Leute eben auch. Wir brauchen sie ja im Moment nicht im Arbeitsmarkt, sondern wir brauchen sie eben genau in 25 Jahren. Und deswegen sage ich immer, dass es eigentlich ein bisschen ein Glücksfall ist, dass ist uns von Syrien so ein bisschen vor die Füße geworfen worden. Dass wir das ergänzen müssen durch eine gezielte Einwanderungspolitik hochqualifizierter, möglicherweise über ein Punktesystem.
Da kommen wir noch zu.
Okay, sonst kommen wir.
Ich würde ganz gerne kurz Herrn Schneider die Gelegenheit geben, weil er mit seinen Bevölkerungsprognosen oder der Analyse hier direkt angesprochen ist und dann aber auch dazu fragen, also wie viel, also es wurde jetzt immer aus ökonomischer Sicht gesagt, brauchen wir Zuwanderung, können wir davon profitieren? Ich würde Sie gerne mal fragen, was das aus Bevölkerungsgesicht, aus gesellschaftlicher Sicht eigentlich meint, also so bringt uns die Zuwanderung vielleicht auch noch anderes als einen ökonomischen Nutzen, also im Sinne von einem Wandel, also Sie sagten ja, die Gesellschaft wird bunter. Ist das erstmal auch was positiv zu sehen oder eher im Sinne von wir gehen darin unter, also als Negativszenario? Wie würden Sie dazu?
Also dazu kann man sagen, Wir sollten aufhören, Zuwanderung unter ökonomischen Gesichtspunkten zu diskutieren ausschließlich. Wir sollten aufhören, Zuwanderung unter dem Nutzen der Aufnahmegesellschaft zu diskutieren. Es gibt vier Akteure, nämlich die Aufnahmegesellschaft, die Herkunftsgesellschaft, der Migrant mit seinen Zielen und Wünschen und die Bevölkerung bei uns mit ihren Ängsten oder mit ihren Wünschen, die sie in dem Zusammenhang haben. Also eine Verkürzung auf eine rein was nützt uns das Perspektive, bringt uns definitiv nicht weiter. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen, die kommen, nicht unbedingt kommen mit der Idee, dauerhaft hier zu bleiben, sondern temporär. Ich keine Ahnung, wie es in Syrien weitergeht als Beispiel, aber nehmen wir nur mal den Fall an, vielleicht ist er unwahrscheinlich, aber nehmen wir mal an, in 5 Jahren wäre das Land befriedet, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die meisten, die jetzt geflüchtet sind, wieder zurückgehen. Dritter Punkt. Wir reden immer über Integration. Wir sollten über Inklusion reden. Soziologisch heißt Integration, hier sind wir, so sind wir und wir erwarten, dass die, die kommen, so werden, wie wir sind. Nur so funktioniert es nicht. Inklusion heißt, wir müssen uns aufeinander zubewegen. Zuwanderung heißt immer, wir verändern uns, auch wir verändern uns. Und wir können nicht nur erwarten, dass sich die anderen an uns anpassen, sondern wir müssen überlegen, wie weit wir bereit sind, uns zu verändern. Zuwanderung heißt immer, da ist etwas im Fluss. Zuwanderung heißt immer, es entsteht Wandel und zwar permanent. Vierter Punkt, nur als kleine Korrektur, weil es wichtig ist, die Babyboomer sind 56 bis 65, die gehen jetzt tatsächlich schon in Rente. Aber der Punkt ist, wir sollten aufhören, Demografie nur unter dem Aspekt von Größenordnungen zu diskutieren. Viel wichtiger ist, was die Menschen tun, nicht wie viele sie sind. Ich nehme ein Beispiel, die 60- bis 64-Jährigen. 1980 waren 70% dieser Menschen Rentner. Heute gibt es in der Altersgruppe deutlich mehr Erwerbstätige als Rentner. Auch das ist ein Aspekt der demografischen Entwicklung. Insofern, wenn wir mehr 64-Jährige werden, gibt es demnächst mehr Beitragszahler und weniger Leistungsempfänger. Auch das sollte man sehen. Und dann gibt es auch gute Dinge zu vermelden. Zum demografischen Wandel gehört nicht nur der Wandel der Altersstrukturen, der Größe, sondern überhaupt der sozialstrukturellen Zusammensetzung der Bevölkerung. Und da gibt es sehr Positives zu vermelden, nämlich werden immer gebildeter. Wir haben einen Strukturwandel, das ist für mich die zentrale Komponente des demografischen Wandels oder der Bevölkerungsentwicklung, dass wir immer mehr Höherqualifizierte haben. Und wenn wir die Frage stellen, wie können wir sozusagen die Alterung und vielleicht auch die Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials, wie können wir der begegnen, dann zitiere ich nur einen Befund vom Statistischen Bundesamt aus den letzten Wochen und es gibt zahllose andere. Wir leiden unter einer strukturellen Unterbeschäftigung. Wir haben Millionen von Frauen, die würden gern mehr arbeiten, als wir ihnen zubilligen. Wir haben Deutsche, und ich sage jetzt mal Größenordnung, mindestens 15% pro Kohorte, die sind so schlecht qualifiziert, dass sie niemals, sagt die Bundesarbeitsministerin von der Leyen damals, dauerhaft ins Erwerbssystem integriert werden können. Wenn wir uns darum kümmern, dann stellt sich die Frage, wie viel Zuwanderer brauchen wir, ganz anders. Und Zuwanderung heißt immer, der Weltbankpräsident Kim hat dieser Tage gesagt, die Zuwanderung wird für Europa ein Motor der wirtschaftlichen Entwicklung sein. Das ist seine Position. Ich sage, kann so kommen, ich bin kein Ökonom. Aber ich kann sagen, Zuwanderung bedeutet immer soziale Spannung. Und wir müssen uns, das muss nichts Schlimmes sein, aber das ist eine Herausforderung, mit der müssen wir uns befassen und wir sollten aufhören, nur unseren Nutzen im Kontext von Zuwanderung in den Vordergrund zu schieben.
Okay.
Frau Langenfeld,
bitte schließen Sie. Also ich denke, eines ist auf jeden Fall richtig. Deutschland wird weiterhin Zuwanderung erleben, und zwar einfach deswegen, weil Deutschland mitten in Europa liegt. Seine geografische Lage ist ganz anders als die von Kanada etwa oder von den USA. Kanada kann eine gesteuerte Zuwanderungspolitik betreiben, und zwar auch im Hinblick auf Flüchtlinge. Kanada hat bislang 35.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen, die es aus den Flüchtlingslagern mit Hilfe des UNHCR ausgesucht hat. Und ansonsten, auch bei der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, handelt es sich um die Zuwanderung von Qualifizierten. Und wenn qualifizierte Zuwanderer einwandern, dann sieht doch auch die Integrationsseite ganz anders aus. Also insofern darf man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Der Zuwanderungsprozess und auch die Zusammensetzung der Zuwanderungsbevölkerung nach Deutschland war jedenfalls bis vor einigen Jahren eine andere. Die Gastarbeiter, die zugewandert sind, haben in der damaligen Zeit Großes geleistet. Sie haben in der Regel Arbeitsplätze besetzt, für die eine einfache Ausbildung notwendig war. Heute würden viele von diesen Arbeitnehmern keinen Arbeitsplatz mehr finden. Und natürlich hat sich dieses dann, weil es eben an Integrationsanstrengungen seitens Deutschlands gefehlt hat, dieses eben auch in die Nachfahren hinein perpetuiert. Allerdings ist Deutschland seit einer Reihe von Jahren ziemlich aufgewacht. Und wir sehen an den Zahlen durchaus, dass auch die Gastarbeiterkinder in der dritten, jetzt mittlerweile vierten Generation, was etwa Schulbildung angeht, deutlich aufholen, auch wenn man zugeben muss, dass zwischen den einzelnen Zuwanderergruppen hier Unterschiede bestehen. Aber man sieht insgesamt einen langsamen, kontinuierlichen Aufholprozess. Was die Flüchtlinge angeht, in der Tat, wir sind mitten in Europa, und ich fürchte, Deutschland und die Europäische Union wird weitere Flüchtlingswellen erleben. Und ich fürchte, darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir uns fortwährend verändern, dass Integration fortwährend eine Herausforderung ist. Und ich würde den Begriff der Integration doch weiterhin für richtig halten, Herr Zimmermann. Und zwar einfach deswegen, weil Integration für mich bedeutet gleichberechtigte Teilhabe an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, an Arbeit, an Bildung, auch am politischen Leben, am gesellschaftlichen Leben. Insofern bedeutet Integration für mich in diesem Sinne die Herstellung von Chancengleichheit, und zu diesem Zweck bedarf es gewisser Anpassungsleistungen, etwa was die Sprache angeht. Das dürfen wir einfach nicht, ich denke, da sind wir uns auch vollkommen einig, der Begriff der Inklusion verschleiert meines Erachtens die Notwendigkeit, dass Zuwanderer sich aus ganz pragmatischen Gründen, jedenfalls was die Sprache etwa angeht, was das Bildungsniveau angeht, was Qualifikationen angeht, hier in Deutschland jedenfalls demokratisch beschlossenen Grundsätze anzunähern haben. Das heißt aber doch keineswegs, dass die Menschen ihre Identität, ihre religiöse, ihre kulturelle verleugnen müssten. Wir sind ein plurales, freies Land. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen kommen nach Deutschland gerade deswegen, weil es ein freies Land ist. Und Integration heißt nicht notwendigerweise Assimilation in kultureller oder religiöser Hinsicht. Überhaupt nicht. Aber Integration heißt die Herstellung von Chancengleichheit, und dazu bedarf es gewisser Grundlagen, und da etwa Sprache, Qualifikation, und das sind Standards, die wir setzen müssen. Und diese Standards bestehen, und die müssen wir den Zuwanderern auch zumuten, sonst werden sie keine Chance haben. Also insofern ist mir der Begriff der Inklusion hier viel zu unscharf und verschleiert die wirkliche Aufgabe. Letzter Punkt zur Qualifikation. Frau John hat das sehr eindrucksvoll beschrieben, das, was wir zu erwarten haben im Hinblick auf die Qualifikationsstruktur bei den Flüchtlingen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht wirklich umfassend Bescheid, aber es gibt erste Erkenntnisse, die genau in die Richtung gehen, die Sie beschrieben haben. Und nun ist es aber so, dass wir natürlich mit unseren Anforderungen an die berufliche Qualifikation viele Flüchtlinge dauerhaft überfordern werden. Das heißt, wir müssen uns, was die Definition von Qualifikationen angeht, bewegen. Wir müssen hin zu Teilqualifikationen kommen. Wir müssen überlegen, ob auch Qualifikationen, die einen stärkeren Praxisbezug haben, als Qualifikationen ausgewiesen werden. Man muss das transparent machen. Wir wollen nicht die Qualitätsstandards senken, aber wir müssen Qualifikationen schaffen und zulassen und zertifizieren, damit sie am Arbeitsmarkt verwertbar sind, die eben nicht vielleicht die so theorielastig sind, wie wir es gegenwärtig haben. Das werden viele Flüchtlinge von den Grundlagen ihrer Bildungsfähigkeit nur schwer erreichen oder jedenfalls nur über so lange Zeit nicht erreichen, dass da enorme Frustrationen sich ereignen. Ich denke, das ist für das Handwerk eine enorme Herausforderung, sich das zu überlegen, was man da anbieten kann, um eben vielleicht kürzere Ausbildungen, praxisorientierte Ausbildungen anzubieten, dieses am Arbeitsmarkt auch transparent zu machen. Und vielleicht letzter Punkt, dann müssen wir die Leute aber auch in den Arbeitsmarkt reinlassen. Und die Frage ist, was man da tun kann. Und da fängt natürlich die Debatte um den Mindestlohn an.
Da kommen wir noch drauf.
Wie gesagt, ein ganz schwieriges Feld, weiß ich total. Aber ich meine, das Entscheidende ist, dass die Menschen natürlich in die Arbeit kommen und dass eben Hindernisse, die insoweit bestehen, zumindest mal überdacht werden. Man muss darüber nachdenken. Ist die Frage, was wir dann am Ende machen.
Herr Professor Ehmer, ich würde gerne, weil wir uns hier ja auch in einem der neuen Bundesländer befinden und vorhin schon die Frage angeschnitten wurde, dass Zuwanderung hier sich ja ein bisschen anders darstellt als in vielen Teilen Westdeutschlands, vor allen Dingen in den großen Städten oder in den Industriestandorten, wo schon sehr hoher Anteil von Migration seit langer Zeit ist, aber auch die Bereitschaft, noch mehr aufzunehmen, vielfach durchaus vorhanden ist, während es in Teilen von Ostdeutschland anders aussieht, dass man eigentlich gar nicht so viele neue, einen Teil der Bevölkerung jedenfalls zulassen wollen, obwohl eigentlich der Anteil ziemlich gering ist und die demografische Entwicklung einen besonders großen Bedarf eigentlich an Nachwuchs zeigt. Also gibt es die Möglichkeit, mit diesem Ungleichgewicht eigentlich langfristig umzugehen, dass man einfach sagt, Teile von Deutschland werden eben mehr Migration haben als andere und das ist auch was, was man tolerieren sollte, oder sollte man dagegen versuchen anzugehen, zum Beispiel mit einem Wohnsitzauflagen, ist ja in der Diskussion. Bei Flüchtlingen kann man das machen, aber bei EU-Bürgern natürlich nicht, aber bei Flüchtlingen wird das ja diskutiert.
Naja, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie schwierig es für die deutsche Gesellschaft, auch für die Gesellschaften anderer europäischer Länder gewesen ist, ein Selbstverständnis als Einwanderungsland zu erreichen und zur Kenntnis zu nehmen, wie stark die Zuwanderung und die damit verbundenen Veränderungen der Gesellschaft tatsächlich gewesen sind. Und das war in Deutschland im Osten sicherlich sehr viel ausgeprägter als im Westen. Das Gebiet, die DDR selbst als Staat, war ein klassisches Auswanderungsland. In der Zeit ihrer Existenz und auch nach der Wende hat das angehalten. Aber ich denke, man kann auch am Beispiel der neuen Bundesländer sehen, dass sich Entwicklungen umkehren können, dass viele der Auswanderer, die das Gebiet der ehemaligen DDR verlassen haben, auch bereit sind, wieder zurückzukehren. Ich denke, Migration im Allgemeinen fördert Beziehungen, wirtschaftliche, gesellschaftliche Beziehungen zwischen Herkunftsländern und zwischen den Zielländern. Und diese Beziehungen wirken sich ökonomisch langfristig positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Und das betrifft sowohl die Migrationen im Innern eines Landes als auch die internationalen Migrationen. Ich möchte aber einen Punkt sagen zur Qualifikation. Wir sprechen mit dem Blick auf die aktuellen Flüchtlingswellen, aber wenn wir das in einer etwas weiteren Perspektive sehen, dann denke ich, dass man gestützt auf eine große Zahl von empirischen Studien feststellen kann, dass Migranten in aller Regel ein sehr spezifisches soziales Segment ihrer Herkunftsländer bildet. Es sind nicht die Ärmsten und es sind in der Regel nicht die Reichsten. Es sind die mittleren Gruppen der Gesellschaft, die die größte Mobilitätsbereitschaft zeigen und deren Mobilitätsbereitschaft in geografischer Hinsicht sehr eng verbunden ist mit dem Willen und dem Wunsch, in sozialer Hinsicht aufzusteigen. Geografische Mobilität und der Wunsch nach sozialer Mobilität hängen eng zusammen. Und diese Migrantengruppen sind in aller Regel Initiative-Menschen, Menschen, die auf altertümliche Weise ausgedrückt ihr Glück machen wollen. Ich bin auch etwas eigentlich relativ optimistisch in Bezug, langfristig wieder gesehen, in Bezug auf das Qualifikationsniveau von Migranten. Was wir in den letzten Jahrzehnten, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in einem weiteren Sinn auch darüber hinaus im ganzen 20. Jahrhundert sehen und was in Europa noch viel zu wenig zur Kenntnis genommen wurde, ist, dass die höhere Bildung und auch die Hochschul- und Universitätsbildung global unglaublich angestiegen ist. Wir haben eine Bildungsrevolution in globaler Hinsicht erlebt. Und auch wenig entwickelte Länder haben ihren Anteil an Absolventen höherer Schulen und Hochschulen enorm erhöht. Also ich bin deswegen sehr optimistisch, dass langfristig auch ein großer Teil von hochqualifizierten Menschen unter den Migranten sein wird, unabhängig davon, wie diese Gruppe jetzt aussieht. Und kann man das jetzt auf die Flüchtlingssituation umlegen? Ich bin der Meinung, dass das Asylrecht zu den großen zivilisatorischen Errungenschaften zählt und die humanitäre Aufnahme eine außerordentliche Leistung unserer europäischen Gesellschaften ist. Aber zugleich bin ich auch der Meinung, dass sich wirtschaftliche Motive und das Motiv zu flüchten wegen politischer Verfolgung, wegen Kriegsgefahr nicht so deutlich zu trennen sind. Warum gehen manche Menschen, die aus berechtigter Angst oder wegen Verfolgung flüchten, in die Nachbarländer? Warum gibt es viele Länder, in denen Kriege herrschen, in denen die Binnenmigration die zentrale Rolle spielt? Nicht alle Flüchtlinge gehen ins Ausland, nicht alle Flüchtlinge nehmen eine weite Flucht auf sich. Und ich denke, dass die das tun, doch vielleicht zusätzliche Motive haben, die übereinstimmen mit dem, was wir von der Gesamtheit der Migranten, auch der Arbeitsmigranten kennen. Den Wunsch nach sozialer Verbesserung, den Wunsch nach Aufstieg. Und ich würde das eben nicht als Problem ansehen wollen und ich würde diese Menschengruppe aus diesem Grund nicht ablehnen wollen, sondern ganz im Gegenteil als Chance und als Gewinn.
Ja, ich würde ganz gern trotzdem gleich, also die Qualifikationsfrage würde ich jetzt ganz gern mal abhaken. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Menge gehört. Und die Frage nochmal stellen, sollte man stärker im Sinne von Steuern, jetzt mal die Innensteuerung, dafür sorgen, dass die Migranten gleichmäßiger verteilt werden? Also bei den Flüchtlingen hat man den Hebel, da kann man was steuern. Oder sollte man das den Migranten selber überlassen, wo sie sich niederlassen, weil es ja vielfach eben dort geschieht, wo schon soziale Netze sind. Also das kann man ja feststellen. Das erleichtert ihnen manchmal die Integration oder jedenfalls das Ankommen. Und sicher werden auch viele dahin gehen, wo sie eine Arbeit finden. Aber ist das so, dass man da vielleicht eingreifen sollte, Herr Zimmermann, was meinen Sie? Also so gerade so, wenn man auch merkt, was für Spannungen teilweise erzeugt werden, wenn man jetzt Flüchtlinge irgendwo hinbringt, wo sie nicht erwünscht sind von einem Teil der Bevölkerung. Sollte man sich das antun oder sollte man sagen, dann lassen wir es lieber und schickt sie dahin, wo es weniger Friktionen gibt?
Ja, offensichtlich gibt es ja sehr viel Stimmung, positive Stimmung, hier im Raum zumindest, Migranten kommen zu lassen nach dem Argument, wo wir sie gar nicht brauchen. Insofern sollte man dann auch bereit sein, Solidarität zu haben. Wenn wir ich bin ja auch für das Asylrecht und ich bin übrigens der Meinung, es darf keine Obergrenze geben. Frau Merkel hat völlig recht, es kann keine Obergrenze geben für Asylbewerber. Das geht überhaupt nicht. Aber dann muss die Lastenverteilung geklärt werden und dann muss auch über ganz Deutschland, auch über Ostdeutschland Quoten gesetzt werden. Wir brauchen das in Europa und dann kann sich auch die Slowakei nicht weigern, die in einem Jahr 100 Flüchtlinge hat, im nächsten Jahr 140 hat, weil 40 mehr und 50 fürchterliches Problem sind. In diesem Sinne, diese Diskussion muss man, glaube ich, als Kulturnation einfach führen zunächst mal. In diesem Sinne, da geht es aber um die Ausgangsverteilung, da geht es um die Erstversorgung sozusagen. Das nackte Leben, ja, der Dach über den Kopf, das Essen und das Asylverfahren. Danach aber muss jede vernünftige Gesellschaft den Menschen erlauben, das ist ja auch ein Teil unserer kulturellen Erreichungen, die wir haben, dass wir dort arbeiten und leben dürfen, wo wir das frei wählen dürfen. Noch, wir haben ja keine Diktatur, die uns sagt, wo man leben darf. Das heißt also, wir können zwar Anreize setzen und Regulierungen allgemeiner Art setzen, aber nach einer Weile geht das gar nicht. Und da muss letztlich derjenige, der im Übrigen im Gegensatz zu was wir jetzt hier, Sie haben vorher geklatscht, aber die Mehrheit aller Wanderer in der letzten Zeit, die nach Deutschland kamen, sind aus eigenen, aber auch aus unseren Vorteilen gekommen.
Denn ja, sie haben der Gesellschaft genutzt. Ich möchte nur jetzt noch mal ganz gern diese Frage klären, hier vielleicht auch noch mal von anderen, also ob das überhaupt möglich ist, stärker auch nach, also Arbeitskräfte eben dorthin zu lenken. Man kann ja mit Anreizen arbeiten, man muss ja nicht mit Zwang arbeiten. Sicher ist es bei Flüchtlingen, wenn wir über das Wohnsitzprinzip, das wäre dann ein Zwang, aber man kann ja hier beispielsweise in Ostdeutschland gibt es ja auch Modellversuche, Ärzte anzuwerben, anzulocken, richtig mit Geld, dass man sagt, wir brauchen hier welche, es sind zu wenig da, wir müssen was tun, damit eben welche gezielt hierher kommen, weil es nicht geht nicht, dass alle nach München und Hamburg nur ziehen wollen. Und da ist ja die Frage, also in Kanada gibt es ja auch beispielsweise, oder in Neuseeland, die haben auch bestimmte Ecken, da will keiner hin. Und dann lässt man aber die hochspezialisierten Leute, die man eben kommen lässt als Zuwanderer, eben nur dorthin. Und das ist ja schon so, ob man auch mit solchen Instrumenten ruhig arbeiten
sollte. Es geht ja nur als Erstverteilung. Das kann doch niemals dauerhaft existieren, dass wir sagen, du kannst zwar ins Land kommen, aber du musst die nächsten 30 Jahre in Klein-Bildersdorf Arzt sein. Das, glaube ich, wird man nirgendwo durchsetzen können.
Gut, dann Frau Langenfeld, vielleicht nochmal juristisch ein Blick also ist es.
Das, was zurzeit diskutiert wird und was meines Erachtens mit Sicherheit auch in irgendeiner Form Gesetz werden wird, ist eine Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge, für Flüchtlinge nach dem Verfahren, wenn sie also ihre Anerkennung als schutzbedürftig haben und zwar nur für eine begrenzte Zeit, also meinetwegen für 2 Jahre, es können auch 1 Jahr, es können auch vielleicht 2,5 Jahre sein und nur dann, wenn sie sich im Hartz-IV-Bezug befinden. Nur dann soll es, und das ist die Diskussion, sie ist darauf begrenzt, andere Migranten werden von solchen Wohnsitzauflagen nicht betroffen sein. Und der Europäische Gerichtshof hat am Dienstag entschieden, dass das prinzipiell zulässig ist. Und das Ganze muss aber natürlich klug gemacht sein. Und es muss natürlich auch humanitär sein. Das heißt, Familienzusammenführungen dürfen durch so eine Wohnsitzauflage nicht verhindert werden. Es darf nicht verhindert werden, dass wenn man einen Arbeitsplatz woanders findet oder ihn mit Aussicht woanders suchen möchte, man dort nicht hingehen kann. Wohnsitzauflage heißt nicht, dass man nicht irgendwo hinfahren kann, um einen Arbeitsplatz zu suchen. Das heißt also, und es darf auch nicht bedeuten, dass Menschen dort sein müssen, wo weder eine Schule ist, weder anständiger Wohnraum, weder eine Aussicht, in einer größeren Region einen Arbeitsplatz zu finden, noch eine Infrastruktur, um Deutsch zu lernen. Das geht natürlich nicht. Eine Wohnsitzauflage ist ein temporäres Instrument, um Wohnsegregation zu vermeiden. Und wir wissen, dass nur 33 Kommunen in Deutschland von diesem Zuzug betroffen sein werden. Das sind jedenfalls die bisherigen Erfahrungen. Ich weiß sehr wohl, dass das Gegenargument kommt, dass natürlich auch das Eintauchen in die Community und das Hinziehen zu denjenigen Menschen, die man kennt, mit denen man vertraut ist, etwas auch zur Integration beiträgt. Das ist mir sehr wohl bewusst. Man kann ja auch versuchen, diese Dinge etwas zu steuern. Nur die Kommunen scheinen im Moment überfordert zu sein mit der Perspektive, dass wenn nächstes Jahr oder im Laufe dieses Jahres immer mehr Verfahren zu Ende geführt werden, dass dann sich im Prinzip der Flüchtlingszuzug auf relativ wenige Kommunen und Regionen konzentriert. Ich darf vielleicht ein positives Beispiel am Ende sagen, was mir gestern berichtet worden ist. Eine Grundschule im Münsterland sollte geschlossen werden, weil zu wenig Kinder in der Schule waren. Und dann kamen Flüchtlingsfamilien in den Ort und plötzlich waren die zwei Kinder, die gefehlt haben, um die Schule aufrechtzuerhalten, waren da. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich die Bevölkerung dort begeistert ist von dem Flüchtlingszuzug. Und sie werden alles tun, damit die Menschen dort auch bleiben. Also insofern, man soll die Dinge nicht immer nur unter dem Problem diskutieren, sondern durchaus auch mal positive Beispiele bringen.
Gut, ich möchte jetzt gern, Frau John, Sie sind gleich dran. Ich möchte jetzt auf den Timer kommen, wie können wir noch besser werden? Also wie können wir vor allen Dingen besser diesen Teil, wir haben ja jetzt gehört, Flüchtlinge, humanitäre Aufgabe. Das wird sicher auch nicht nur allein in Berlin geregelt werden, sondern auch in Brüssel. Das ist ja alles im Fluss. Das ist ein weites Feld, worauf wir heute auch nicht näher eingehen können. Aber dieser Teil, der doch gesteuert werden kann, der in Zukunft vielleicht eine größere Rolle spielen wird, als er bislang spielt. Da ist ja immer wieder die Idee, auch es den Kanadiern vielleicht nachzutun, ein Punktesystem einzuführen, das Zuwanderungswillige, die eben nicht über den Asylweg eine Chance sich ausrechnen können, aber eben doch Qualifikationen haben oder eben auch Deutschkenntnisse vielleicht schon, dass die sich eben hier in Deutschland als Arbeitsmigranten eben bewerben können. Also es gibt jetzt auch erste Modellversuche. Die Bundesregierung ist da auch am Probieren. Man ist noch nicht überzeugt, ob man sowas machen will, aber darauf möchte ich auch gern eingehen. Frau John wollte noch kurz, glaube ich, noch eine Entgegnung, oder wollten Sie auch?
Ja, ich knüpfe durchaus mal an das Stichwort, das Sie gesetzt haben. Wie können wir besser werden? Und was mich schon seit einiger Zeit sehr verwundert bei der Diskussion bei uns in Deutschland ist, dass die einheimische Bevölkerung eigentlich gar nicht gefragt wird. Die ist vollkommen uninteressant bei dieser Debatte. Das ist ein Unding, weil Einwanderung, so positiv sie grundsätzlich ist, ich spreche jetzt nicht über kurze Zeiträume oder über große Zahlen, sondern Einwanderung ist unumkehrbar. Das wissen wir aus der Vergangenheit, das wissen alle Länder, die mit Einwanderung zu tun hatten. Und bei der Einwanderung muss doch die Bevölkerung, die da ist, also die 80 Millionen, die müssen doch da ein Wort mitreden, die müssen doch alles zusammenhalten. Es sind doch nicht die Bundestagsabgeordneten und die Regierung, die das tun. Und das sind die Steuerzahler und die Wähler, vor allem aber die Menschen, die jeden Tag arbeiten, die das alles zusammenhalten. Und insofern muss es einen Kontakt, einen stetigen Kontakt und Dialog mit der Bevölkerung geben. Den haben wir heute auch noch nicht geführt. Also weil wir reden dauernd über Flüchtlinge. Das ist eine kleine Zahl gegenüber der Bevölkerung, mit der wir das in irgendwas, heißt wir, ich bin ja selber Teil der Bevölkerung, mit der wir das aushandeln müssen. Und das ist für mich ein Gesichtspunkt, der bei uns zu kurz kommt. Also ich beobachte, dass Länder, die Enormes in der Aufnahme von Flüchtlingen geleistet haben, wie Großbritannien als ehemalige Kolonialmacht, aber natürlich auch Frankreich, in den Nachwehen der Kolonialzeit Millionen von Flüchtlingen aufgenommen, also von Flüchtlingen von ehemaligen Mitgliedern in den Kolonien aufgenommen haben. Die sind heute ganz zurückhaltend, weil sie so egoistisch sind. Das ist nicht der Grund, sondern weil sie schon die Erfahrung gemacht haben, wie tiefgreifend Einwanderung ihre Länder natürlich verändert hat, im Alltag verändert hat, kulturell verändert hat. Das ist ja auch gesagt worden von Ihnen, Herr Schneider. Das ist etwas, was wir beachten müssen. Und ich will Ihnen da gar keine Angst oder Ängste machen. Ich sage nur, es verändert. Wir müssen plötzlich erkennen, all die prima Werte, die wir im Grundgesetz haben, Religionsfreiheit, die gelten für alle. Die gelten, da ist jeder, der kommt mit einer neuen Einwanderungsreligion. Der Islam macht ja den Deutschen, den Christen am meisten Angst, aber es gibt ja andere Religionen. Das sind genauso Grundrechtsträger wie wir Deutsche, die auch ein Recht haben, ihr Kopftuch zu tragen, die ihre Moscheen bauen wollen. Jedes Mal ein Riesentheater, wenn so etwas passiert oder wenn man sagt, man muss den öffentlichen Dienst auch für sie öffnen. Ich nenne jetzt nur das eine Beispiel. Einwanderung ist unumkehrbar und verändert die Gesellschaft tiefgreifend. Und deswegen sind bestimmte Länder vorsichtig geworden, weil sie merken, dass es in der Bevölkerung natürlich Ängste gibt, Sorgen gibt, Gegenbewegungen gibt. Die Proteste in diesen Ländern sammeln sich im Front National, in Frankreich, bei der UKIP, in Großbritannien. Das sind Diskussionen, die uns noch bevorstehen. Also mein wichtiger Punkt war, schaut auch, redet mit den Leuten, betrachtet sie nicht als diejenigen, die die schöne Idee von der tollen Einwanderung gar nicht so sehr teilen, sondern die skeptisch sind, weil das so ist. Und wenn das so ist, gerade in den Dialog gehen. Sonst kann das nichts werden. Wenn die Bevölkerung das nicht mitträgt, dann wird die Bereitschaft, die langen Sozialkosten, wir sind der Staat mit dem dichtesten Sozialsystem, das für die Menschen, die jetzt eingewandert sind, auf Jahre natürlich strapaziert werden muss. Sie brauchen es einfach, um hier zu leben. Und das muss von der hiesigen Bevölkerung mitgetragen und gewollt werden.
Der Punkt war, vielen Dank, das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Politisch ist das ja deswegen auch im Moment das alles dominierende Thema. Also auch die Entwicklung auch stärker dass es stärker an den Rändern wird. Die sieht man ja in vielen Ländern, sie haben ja darauf hingewiesen. Man kann allerdings eben auch sagen, in so einem Land wie Kanada, da gibt es ja richtig den Slogan, wir lieben Vielfalt. Das ist auch genau in diesem Dialog, ich wollte ja nur sagen, es ist in diesem Dialog, aber auch was Sie angefordert haben, die Bevölkerung ist da sehr mit einbezogen worden. Das ist in einer ganzen, also gerade als man darüber dazu übergegangen ist, Kanada hat ja früher auch eigentlich nur Weiße aus Europa einwandern lassen und irgendwann hat man sich gesagt, die großen Länder, die Nachwuchs abgeben können, das sind eigentlich eher die asiatischen Länder, teilweise auch aus Afrika, aber vor allen Dingen eigentlich in Asien werden heute Zuwanderer angeworben in Kanada. Und da ist wirklich in der Bevölkerung sehr viel dafür geworben worden, dass man die Bevölkerung mitnimmt. Ich denke, dieser Punkt, den Sie gemacht haben, ist auch ein ganz wichtiger. Und dennoch ist, das hat man hier ja auch gemerkt, die Frage, wie gut Integration gelingt. Je einfacher die Integration an den Arbeitsmarkt gelingt, desto einfacher ist dieser ganze Prozess oder desto optimistischer kann man sein. Deswegen nochmal die Frage vielleicht an Herrn Zimmermann. Wie könnte denn ein Zuwanderungssystem aussehen, was wir zu dem, was wir haben mit Asylrecht und dass wir die Freizügigkeit innerhalb Europas haben, das steht ja beides extra, aber dieser gesteuerte Bereich, wo wir bislang noch nicht sehr viel anwerben, was kann man da machen, um da eigentlich in diesem Wettbewerb, in diesem internationalen Wettbewerb, doch auch wahrgenommen zu werden neben Kanada und Australien und den USA?
Ja, da ist ja das Ausgangsproblem, dass wir zwar viele Zuwanderer kriegen, aber eben über die anderen Kanäle, nicht über qualifizierte Zuwanderung für den Arbeitsmarkt. Das Image ist typischerweise, die klassischen Einwanderungsländer kriegen die Qualifizierten und wir kriegen, wenn schon jemand kommt, eher die weniger Qualifizierten. Jetzt kann man sagen, wollen wir das nicht überhaupt borden lassen? Kann ja sein, kann man wollen. Aber es mag sinnvoll sein, zumindest am oberen Rand bei den Qualifizierten zu sagen, da wollen wir uns eigentlich öffnen, weil wir uns langfristig die Chance erhalten wollen, am Pool der Hochqualifizierten der Welt zu partizipieren. Sonst gehen unsere Leute weg und wir kriegen niemand anders. Das ist die Grundsituation. So, was ist wichtig zu erkennen, ist erstmal, Deutschland ist ziemlich offen am oberen Ende. Trotzdem kriegen wir nur wenige Hunderte oder vielleicht Tausende jedes Jahr, die auf dem Kanal qualifizierter Zuwanderung wirklich ins Land kommen. So, nun jetzt ist die Frage, warum kommen die nicht? Dann haben wir die Frage Willkommenskultur. Deswegen war das Signal, das die Kanzlerin ausgesendet hat, durchaus oder aussenden wollte, wir sind ein offenes Land. Ist schon mal erstmal wichtig. Es wird ja auch an der Willkommenskultur gearbeitet, an der Integrationsfähigkeit. Die Flüchtlingsthematik, die wir jetzt haben, kann auch benutzt werden, um zu verstehen, wie wollen wir Leute, die kommen und Anpassung brauchen, rasch, wie können wir sie integrieren? Das ist eine Strategie. Aber das alles hilft nicht weiter. Ich darf daran erinnern, vor Anfang letzten Jahres gab es eine ganz andere Diskussion. Erst ab Mitte des Jahres hat das schlagartig sich geändert. Und ich erinnere mich an 9/11. Denn 9/11 hat damals die Diskussion um ein ordentliches Zuwanderungsgesetz behindert. Die Süssmuth-Kommission war nahe dran, ein Punktesystem vorzuschlagen. Das ist damals weggewischt worden durch die Terrorismusattacke. Jetzt, ich erinnere mich selber, weil Sie wahrscheinlich auch, wir von allen Parteien bestürmt wurden um Rat, wie man ein Zuwanderungsgesetz basteln sollte. Bis Mitte letzten Jahres stand das schon fast fest, dass die CDU auf ihrem Parteitag im Dezember sagen wird, wir wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen und es soll losgehen. Und dann kam die Flüchtlingsdiskussion. Und die Flüchtlingsdiskussion hat diese Debatte rabiat beendet. Wir brauchen aber eine Chance auf Dauer, nicht Hunderttausende ins Land zu holen, aber doch gezielt Qualifizierte. Und da ist ein Punktesystem eine Chance. Warum? Weil, da kann man für und gegen sein, es ist ein nacktes, abstraktes Instrument. Es ist Technik. Man hat ein paar Parameter und kann dann sagen, wie viele Leute ins Land kommen. Das kann man über die Zeit ändern. Die Kanadier legen sehr viel Wert darauf, traditionell zunächst mal, bis vor kurzem, zu sagen, wir wollen langfristige Kriterien, wie können die Sprache, sind da Gruppen von Berufen dabei, die wir brauchen können, sind die Leute jung, ist die Ausbildung groß und so weiter. In der letzten Zeit hat man, und das zeigt die Flexibilität des Systems, gesagt, wer einen Arbeitsplatz hat, darf sofort reinkommen. Ja, insofern war der Vorschlag, den wir gemacht haben, seit langem schon übrigens zu sagen, für kurzfristige Zuwanderung, wo der Arbeitsmarkt am besten weiß, was los ist, lass den Arbeitsmarkt entscheiden. Wer einen Job bekommt in Deutschland, der darf kommen und arbeiten. Wenn er einen verliert, muss er wieder gehen. Ja, das wäre die Grundphilosophie. Nächster Punkt ist, wer aber dauerhaft bleibt, wer vielleicht auch Staatsbürger wird, das kann ja der Arbeitsmarkt nicht alleine entscheiden. Das kann auch die Firma nicht entscheiden, die heuert. Dazu brauchen wir ein allgemeines Kriterium, die müssen transparent sein. Wenn ich zum Beispiel heute nach Australien, versuchen Sie es doch mal, wollen Sie nach Australien auswandern oder nach Kanada? Australien ist die beste Geschichte. Gehen Sie auf die Homepage und dann geben Sie Ihre Kategorien ein und dann kriegen Sie gesagt, ob Sie eine Chance haben oder nicht. Und genau das ist das, was ein Zuwanderungsgesetz mit Punktesystem machen würde. Nämlich es würde klar für jedermann, nicht bloß für die da draußen, sondern auch für uns sagen, wer darf denn überhaupt kommen? Will ich das akzeptieren? Und was für Kriterien kommen da rein? Vielleicht kommt da ja Sprachkenntnisse ganz oben rein. Oder verwandtschaftliche Beziehungen, Erfahrung im Land, kulturelle Hintergründe, was auch immer, Bereitschaft in irgendeine Region zu ziehen. Also in Australien kommt man eher leichter rein am Anfang, wenn man bereit ist am Anfang in eine Region zu ziehen, die nicht so entwickelt ist. Das sind alles Kriterien und dann kann ich es mir ausrechnen. Und dann kann ich mich, auch wenn ich in Senegal sitze, ja, ich habe letztes Jahr Gespräche mit in Senegal mit sogenannten Illegalen. Einige waren zurückgeschickt, die anderen sind freiwillig zurückgekommen aus Europa. Die sagen, sie wollen gar nicht dauerhaft noch kommen, sie wollen mal vor ein paar Jahre kommen. Aber wir kennen, wenn wir die Chance hätten zu wissen, haben wir eine Chance, hier einen Job zu bekommen oder auch vielleicht auf dauerhaft da zu sein, dann würden wir anders vorangehen. Das heißt also, ein Zuwanderungsgesetz, meiner Meinung nach, ist umso nötiger, als jetzt noch die Probleme hinzukommen, wollen wir nicht die Asylbewerber, die vielleicht auch nur auf Zeit kommen dürfen, weil der Irakkrieg irgendwann mal vorbei sein kann und der Syrienkrieg und dann gehen alle Leute wieder zurück. Wollen wir die nicht früher von vornherein an uns binden? Warum soll man nicht aussteigen aus einem System des Asylverfahrens, wenn man gleichzeitig feststellt, ja, der erfüllt ja auch die anderen Punkte oder er wird sie erfüllen in 2-3 Jahren, wenn er die Ausbildung gemacht hat. Also Ausbildung in Deutschland wäre ja zum Beispiel auch ein Kriterium, früher dann auch die Zuwanderungserlaubnis zu bekommen. Das heißt also, ein solches Gesetz würde in der jetzigen Situation uns weiterbringen, ist aber leider politisch auf Eis, weil sich niemand dran traut, nachdem wir jetzt auch eher die Diskussion haben, haben wir nicht zu viele Leute im Land? Ja, das ist ja das eigentliche Thema.
Ja, da würde ich ganz gerne Herrn Schneider noch mal fragen. Wir hatten
Frau
ja,
Siems, darf ich ganz kurz als Hausherr ein Wort sagen?
Sie dürfen als, auch. Ich naja, wollte nur
ja, ganz richtig, aber als
Sie hätte ich,
der Hausherrin.
Hätte ich sowieso, aber ich wollte gerade einmal nur noch
nee,
mal.
Ich wollte
aber
nur sagen, dann wir sind schon ganz, erst, ganz wir spät. Wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit. Und ich würde gern, wollen Sie nicht vielleicht doch, dass wir noch ein bisschen Fragen beantworten? Deswegen, das wäre jetzt so meine Intervention.
Das war doch bis
19. Ich weiß, dass einige da sowieso schon ihre Hand gehoben haben, schon während der Diskussion.
Aber Entschuldigung, also jetzt, das muss ich mal klären, weil ich dachte eigentlich, wir haben bis 1915.
Haben wir bis 1915 oder bis
19... Ich denke, inklusive die also, Entschuldigung, dann ist es, also, dann habe ich ihn, dann muss ich.
Ja, das ist doch wichtig, das hat ja keinen Sinn, dass die hier oben ansäuern.
Bis 19:20 Uhr.
Ja, bei uns, aber dem steht
auch. Meinem auch, also, so wie ist es denn jetzt? Sonst, das ist natürlich. 19:20 Uhr, oder?
Wenn Bedarf ist, können wir doch.
Aber wir können, ja, aber dann haben wir ja doch noch, oder? Dann lassen wir mal das
Publikum. Mein Eindruck war nur, dass da wirklich
ja,
einige...
Ja, aber wir können gerne zwischendurch das Publikum und dann nochmal eine Frage, dann eine Schlussrunde machen. Also selbstverständlich ist das Publikum, das hatte ich ja vorneweg gesagt, aber bis 20 dürfen wir, ne? Ja. Es kommen Damen rum und geben ein Mikrofon, dann wenn Handmeldung ist, dann machen wir hier vorne. Hatte ich den ersten... Herren gesehen, dann bleiben wir zweimal hier und dann geht es darüber, ja? Dann immer bitte kurz sagen irgendwie und eine kurze Frage und an wen sich das richtet, ja, bitte keine.
Eigentlich an Sie alle. Sie lassen nämlich das Wort Wirtschaft kommt bei Ihnen kaum vor, in den ganzen Stunden. Ökonomie ist aber das Entscheidende, aber ich gehe noch weiter. Bin 50 Jahre mindestens schon die Anfänge und jetzt sind wir eine Zwischenstufe, Digitalisierung.
Okay, das Digitalisierung, also das heißt, das war ja, was Herr Schneider sagte, dass wir vielleicht sogar weniger Arbeitskräfte brauchen.
Bin noch nicht am Ende.
Eine Frage, entschuldigen
Sie, sonst... Das mit dem Auswandern will ich Ihnen auch erklären. Vor Jahren... China war ein neuer Markt. Da strömen sie alle hin. Die Wirtschaft und auch Leute. Hallenser sind dort auch
Entschuldigung,
tätig.
Die Frage. Sonst
der nächste, warum Sie das nicht anders sehen? Es geht immer von der Leistung und der benötigten Leistung aus. Damit meine ich Arbeit. Ein Unternehmer, der richtet sich immer danach, wo ich billig Arbeitskräfte kriege und wo ich Absatz habe. Sehen Sie? Und so wandern Sie auch teilweise aus.
Ja, danke, das reicht jetzt.
Und
danke.
Das mit dem das Einschränken?
Wenn das ohne Frage, dann haben wir Ihren Punkt verstanden. Die nächsten bitte eine Frage. Aber keine Co-Referate, wir brauchen Fragen und ansonsten diskutieren wir hier weiter, weil das ist...
Es klang ganz kurz, meine Frage ist das, warum wird die Bevölkerung so wenig gefragt zu den entscheidenden Problemen?
Entschuldigung.
Warum? Das wollen Sie uns mal erklären.
Bitte das Mikrofon ab.
Ja. möchte.
Ich habe eine Frage, und zwar
den nächsten.
Es geht um das
eine
Thema.
Frage bitte.
Ja, genau. Sie haben einen der wesentlichen Punkte für die Integrationsfähigkeit ist Sprache und das Einbinden in den Arbeitsmarkt. Jetzt ist für mich die Frage, sowohl in anderen Einwanderungsländern, aber auch in anderen Kulturen. Mein Eindruck ist, die Bedeutung für uns als Deutsche zum Thema Arbeit ist viel höher gewichtet als in anderen Nationen. Und ist das letztendlich, also nicht nur sinnstiftend und erwerbsorientiert, sondern es ist ein quasi, ja, es ist viel höher aufgeladen. Und die Frage ist, meine Meinung, und die Frage ist, ist das letztendlich ein Hindernis für Integration, weil natürlich ein Verdrängungswettbewerb entsteht und Ängste vor allen Dingen an den Rändern der Erwerbseinstiegsmöglichkeiten. Und das betrifft niederqualifizierte Arbeitsbereiche, aber auch letztendlich an am Ende auch in dem Wohnungsmarkt. Das ist genauso wie ein Verdrängungseffekt. Und die Frage ist, gibt es da Unterschiede oder gibt es da auch sagen wir, Entwicklungsgestaltungsmöglichkeiten, die das befördern oder wo wir uns letztendlich auch im Weg stehen?
An wen soll Ihre Frage gehen?
Vielleicht an Herrn
Schneider?
Nein, den Herrn Ehmer aus
Herrn
aus
Wien. Ehmer wollte ja auch gerne was dazu sagen, am besten gleich.
Die Arbeitseinstellung im internationalen Vergleich ist ein wirklich interessanter Punkt. Es gibt seit ungefähr 30 Jahren regelmäßige Untersuchungen über die Werte von globalen Gesellschaften, über die Werte, die in einzelnen Ländern vertreten werden. Und hier zeigt sich ein ganz interessanter Punkt. Wir betrachten in unseren westeuropäischen, mitteleuropäischen Ländern Arbeit als wesentlichen Wert, aber in allen diesen Umfragen zeigt sich, dass Freizeit im Laufe der letzten Jahre einen zunehmenden Stellenwert in unserem Wertekanon gefunden hat. Und es zeigt sich auch, dass dies in Ländern mit geringerem wirtschaftlichen Entwicklungsgrad als den unsrigen nicht der Fall ist. Also de facto wird in der unterentwickelten Welt auf die Frage, was ist ihnen besonders wichtig im Leben, Arbeit öfter und häufiger angeführt, als das in den westlichen Gesellschaften der Fall ist. Also das scheint paradox zu sein, aber ein amerikanischer Sozialwissenschaftler hat das so kommentiert: Je mehr Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit die Menschen haben, desto weniger schätzen sie sie, und je weniger Erwerbsarbeit zur Verfügung steht, desto höher liegt sie in der gesellschaftlichen Rangskala. Also ich glaube, wir brauchen uns in dieser Hinsicht nicht wirklich fürchten.
Okay, ich hatte gesagt, ja, können Sie gerne, und danach gehen wir darüber, da kann vielleicht schon das Mikrofon hin.
Meine Herr Professor Immer, das hängt doch einfach auch damit zusammen, dass in ärmeren Ländern, wo Sie glauben, dass das Thema Arbeit noch eine größere Rolle spielt, das ist sicher auch so, das ist doch selbstverständlich. Ohne Arbeit kann man da nicht überleben. Also das ist ein Überlebensthema für die Leute. Bei uns ist das lange kein Überlebensthema mehr. Bei uns gibt es ein sehr dichtes soziales Netz. Insofern, das ist es nicht allein. Bei uns gibt es auch Möglichkeiten, gibt es viele Möglichkeiten, außerhalb der Arbeit ein erfülltes Leben zu führen. Damit hängt das zusammen. Aber wenn das Überleben davon abhängt, dann hat Arbeit natürlich den höchsten Stellenwert. Also vollkommen logisch.
Ich glaube, ein Aspekt ist bisher beim demografischen Wandel kaum zu Wort gekommen. Demografie besteht aus Emigration, Immigration. Das ist die eine Hälfte. Aber primär ist Geburt und Tod. Und es ist so, dass wir Jahrgänge 1934 bis 1944 in den nächsten 10 Jahren absterben. Damit fehlen Millionen. Vorher haben wir schon gesagt, dass der Babyboom, der eigentlich ja eher ein annähernd normales Reproduktionsverhalten war, jetzt zu Rentnern führt. Wir haben eine Nachwuchsquote von 1,4 Kindern pro gebärfähige Frau. Damit kann sich kein Volk der Welt erhalten. Wir sind nach UNO-Angaben das älteste Volk und wohl auch das kinderärmste. Und ich möchte fragen, ja, eigentlich müsste das die wichtigste Aufgabe beim demografischen Wandel sein. Vor einem Jahr war hier eine demografische Woche. Älter, bunter, na und. Über Kinder und auch, dass wir damit die Haltung der Bevölkerung beeinflussen müssen, wird kein Wort gesagt. Deutschland ist kein kinderfreundliches Land. Und die Gefahr besteht, dass wir in Deutschland in absehbarer Zeit als Deutsche in die Minderheit geraten. Zahlen muss ich mir leider ersparen, aber es gibt genügend.
Herr Schneider,
meine Frage, warum ist das nicht die Hauptsache, die Kinderfrage?
Herr Schneider, vielleicht können Sie da als Experte...
Die Kinderfrage ist eine extrem relevante Frage, vollkommen richtig. Deutschland gehört zu den Ländern weltweit, die seit über 40 Jahren die niedrigste Geburtenrate aufweisen. Die Frage ist, warum? Vielleicht lautet die Antwort, weil wir so schlecht sind als Gesellschaft, weil wir den Menschen Strukturen anbieten, die zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so kompliziert machen, dass die Menschen sich zwischen zwei ungeliebten Alternativen entscheiden müssen. Und der Punkt, denke ich, auf den es wirklich ankommt, ist, die Weltbevölkerungskonferenz in den 90er Jahren haben ganz klar gesagt, und dem müssen wir uns verpflichtet fühlen, ein Staat darf sich in die Familienplanung der Menschen nicht direkt einmischen. Deswegen war zum Beispiel die Ein-Kind-Politik in China absolut illegitim. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass die Menschen mehr Kinder bekommen. Das ist das Einzige, was uns legitim zusteht. Und da gibt es noch sehr viel Spielraum. Und ich gebe Ihnen recht, und uns allen muss das sozusagen ein Stück weit auch präsent sein. Deutschland gehört in dem Zusammenhang zu den Ländern, die ganz besonders schlecht sind. Wir geben sehr viel Geld für Familienpolitik aus, da können wir zu den Spitzenreitern mit Frankreich und Europa. Wir leisten uns aber, dass wir das sozusagen in direkte und indirekte ökonomische Transfers investieren, während die als erfolgreich geltenden Länder das in die Infrastruktur stecken. Das ist zum Beispiel, wir müssen nicht mehr Geld ausgeben, sondern anders, im Zweifel weniger. Und insofern ist es ein Punkt, der ist wichtig und ist eine zentrale Herausforderung, wo Deutschland sehr, sehr schnell viel besser werden muss.
Herr Gronk, ganz kurz, auch noch,
ganz
noch
kurz
dazu?
Zur Ergänzung, vollkommen Ihrer Meinung, Herr Schneider. Ich meine, der Grund vielleicht, warum wir das relativ wenig diskutiert haben hier, ist, dass natürlich selbst wenn wir jetzt da dramatische Verbesserungen in der Vereinbarkeit von Kind und Beruf oder in der allgemeinen Infrastruktur für Familien vornehmen würden, würde das natürlich erstmal überhaupt keinen Effekt haben auf dieses Problem, was wir gerade diskutiert haben. Das würde gar keinen Effekt haben auf die nächsten 25 Jahre oder zumindest nur einen sehr kleinen Effekt. Ein anderer Punkt noch, um das auch zu verstärken, Frankreich wurde eben erwähnt, Frankreich ist ein sehr interessanter Fall. Ich meine, allgemein ist es schon so, dass die Geburtenrate überall fällt, in allen hochindustrialisierten Ländern. Ausnahme ist eben Frankreich, wo es tatsächlich noch eine Geburtenquote von über 2 gibt, das heißt also die Bevölkerung erhält sich selbst. Und da sollten wir uns schon fragen, warum das so ist. Und ich glaube, wir können da eine ganze Menge lernen, gerade was diese Infrastruktur, die Sie erwähnen, angeht. Und das ist natürlich garantiert etwas, ganz sicher etwas, was wir jetzt begleiten machen sollten. Und natürlich muss man auch zugeben, dass sich da in Deutschland auch eine ganze Menge in den letzten 10 Jahren verändert hat. Also es ist nicht so, dass das jetzt völlig unbekannt war, gerade was Ganztagsschulen und solche Sachen angeht. Es hat sich eine ganze Menge verändert, aber die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf die Geburtenrate sind natürlich erstmal kurzfristig extrem klein.
Dort hinten ist, glaube ich, noch das Mikrofon, ja.
Ja, genau. Ja. Also Willkommenskultur als Worthülse muss natürlich mit Willkommensstruktur gefüllt werden. Und in dem Punkt möchte ich anknüpfen an das, was Herr Schneider und was Frau John vorher gesagt haben. Die Frage ist doch, wenn wir Bevölkerung vor allem im ländlichen Raum stabilisieren wollen, wie können wir denn Strukturen in einer Region schaffen, die gerade das, was Flüchtlinge bräuchten, was Einwanderer bräuchten, kaum zu bieten hat. Also wir haben das Schulnetz immer weiter ausgedünnt in Sachsen-Anhalt. Das Einzige, was staatliche Repräsentanz ausmacht, ist das Ortseingangs- und Ausgangsschild. Die Infrastruktur konzentriert sich auf den Briefkasten, und der noch dort steht. Und ansonsten haben wir das Land immer unattraktiver gemacht, gerade dort, wo wir es brauchen und dort, wo wir auch leistungsfähige, international wettbewerbsfähige Unternehmen haben, nämlich durchaus in peripheren Regionen. Frage also an Sie, wie könnte denn aus Ihrer Sicht eine Struktur in peripheren Räumen aussehen? Und das knüpft ein bisschen an das an, was Herr Schneider genannt hat, was nicht nur über Geld stattfindet.
Da ist es an, fühlt sich jemand angesprochen, weil, gut, dann machen Sie beide vielleicht beide kurz und dann.
Ja, soll ich sagen? Ja, okay. Ja, ja, gut, also ich bin da vielleicht eher skeptisch, weil ich sage, die Welt läuft auf Cluster zu. Wenn wir gucken, was passiert um die Welt herum, alles rennt in die großen Städte, in die Regionen, das Land entleert sich. Nun kann man sagen, die Internetwelt und die Technologie wird irgendwann mal die Außenwelt wieder attraktiv machen, aber das sehe ich noch nicht als massive kurzfristige Gegenbewegung. Also ich fürchte, man wird die ländlichen Räume als Wohnorte für Zentren wird man aufgeben müssen.
Also dem möchte ich jetzt nicht so ohne weiteres zustimmen. Ich möchte allerdings vielleicht, die Frage gibt mir Gelegenheit, eines deutlich zu machen. Wenn man Integrationspolitik betreiben möchte und wenn man das beispielsweise auch verknüpfen möchte mit Strukturveränderungen, so dass bestimmte Regionen attraktiv bleiben, dann ist das immer auch eine allgemeine Politik. Das heißt also, es gibt zwar spezifische Integrationspolitik, also es gibt eine Politik, die Angebote macht an Migranten, Sprachkurse, Qualifizierungen, auch politische Bildung, die spezifisch an diese Gruppe gerichtet sind. Und natürlich gibt es eben auch eine spezifische Flüchtlingsunterbringungspolitik. Aber im Grunde ist Integrationspolitik auch Gesellschaftspolitik. Und sie sollte die gesamte Gesellschaft im Blick haben. Und wir sehen eben genau an Ihrer Frage, dass das so ein Punkt ist. Es geht einfach darum, dass bestimmte Räume in Deutschland, die, aus denen die Menschen wegziehen oder weggezogen sind, dass diese Räume eben möglichst attraktiv bleiben, damit eben in diesen Räumen noch etwas passiert. Und ich denke, das sind ganz allgemeine politische Fragen, die sich von diesem reinen Integrationsthema ablösen. Und insofern geht es hier eben um Wirtschaftspolitik, um Regionalförderung und auch Bildungspolitik und vieles mehr.
Herr Schneider, auch noch mal kurz noch ein Gedanke, und Herr Rock dann auch noch mal.
Also ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Herr Zimmermann, aber sicherlich wird nicht jede ländliche Region in einigen Jahrzehnten noch in der Form Bestand haben. Aber was ich eigentlich sagen will, vor allem kleinere Mittelstädte, so, die stehen in einem massiven Wettbewerb untereinander. Und den können sie nur bestehen, wenn sie Profilbildung betreiben. Nicht jede Stadt kann das gesamte Portfolio an Infrastruktur in gleich hoher Qualität anbieten, sondern man muss Akzente setzen. Wo wollen wir hinkommen? Worauf setzen wir? Was tun wir nicht, weil das andere besser können? Und es geht nur unter einer strengen Beteiligung von derer, die dort leben. Und dann ist auch eine kleinere Stadt und eine ländliche Region in der Lage, in einem bestimmten Hinblick attraktiv zu sein, mehr als andere. Und dann wird es auch Menschen anziehen oder halten, die genau sozusagen sich davon angezogen fühlen. Also nicht sozusagen das Gleiche für alle, sondern eine gezielte Profilbildung mag helfen.
Herr Grob, dann auch noch mal zu dem Thema.
Ganz kurz. Ich glaube schon, und da bin ich bei Herrn Zimmermann, wir müssen uns leider von der Idee der gleichen Lebensverhältnisse überall in Deutschland, in jedem Dorf, gleiche Infrastruktur überall, ob in der Stadt oder auf dem Land, verabschieden. Ich glaube nicht, dass das zu finanzieren ist. Pro Kopf sind dann eben solche Infrastrukturinvestitionen extrem teuer, weil sie eben natürlich nur von sehr wenigen Leuten in Anspruch genommen werden. Der eine Punkt. Der andere Punkt ist zu glauben, dass um jetzt auf unser Thema zurückzukommen, über die Flüchtlingspolitik oder um über Einwanderung das Problem der Verödung ländlicher Regionen zu lösen ist, das halte ich für sehr naiv. Also es ist entscheidender Bedeutung, dass die Integration eben am Ende dort passiert, wo die Arbeitsplätze sind. Und die Arbeitsplätze sind leider nicht auf dem Land, sondern in der Stadt. Und wo die sozialen Netzwerke sind, ganz klar. Und das ist beides nicht auf dem Land. Das heißt, man sollte von der Immigration nicht erwarten, dass es diese Probleme der ländlichen Räume löst. Leider nein.
Gut, ich habe jetzt hier den Herrn an der Seite als Ersten, bitte. Und hier vorne ist auch noch mal jemand und dort hinten. Also vielleicht so rum, weil Sie auch schon das Mikro haben und dann hier vorne der Herr erstmal diese drei und dann sehe ich da hinten auch noch mal eine Frage. Gut, aber jetzt Sie erstmal.
Integration durch frühkindliche Bildung. Warum führt man keine Kita-Pflicht für Flüchtlingskinder ein?
Warum nur für Flüchtlingskinder? Warum nicht für alle?
Frau John, vielleicht machen Sie mal weil mit Integration, das passt ja vielleicht.
Ja, also es gibt ja ohnehin keine Kita-Pflicht in Deutschland. Und wenn, dann müsste man sie natürlich für alle einführen, so wie wir die Schulpflicht nach langen Jahren dann auch für die Zuwandererkinder eingeführt haben. Auch das war bei Asylbewerbern lange Zeit leider nicht der Fall. Nun existiert sie und natürlich müsste man das auch nach unten in die frühkindliche Erziehung verlagern. Dazu ein Wort. Wir sind in Berlin, obwohl wir gut ausgestattet sind, nicht in der Lage, alle Kinder in die Kitas zu bringen, weil die festgelegten Schlüssel, Sie wissen, dass die Erzieher und die Erzieherverbände da sehr genau und sehr pingelig sein müssen und sagen, also so und so viel Aufsichtspersonen, so und so viel Erzieher für so und so viele Kinder. Und wenn nun 2, 3 Kinder mehr kommen, dann geht das eben nicht mehr. Und dann bleiben die Kinder zu Hause und lernen in dem Alter, wo sie die Sprache aufsaugen wie ein Staubsauger. Da sind sie zu Hause und lernen die Sprache nicht. Also wenn sie der Auffassung sind, dass man das machen müsste und dass alle Kinder in die Kita sein sollten, kann ich sie nur unterstützen. Das ist das Beste, was wir machen können, um vielleicht dann in 25 Jahren die Menschen zu haben mit den Qualifikationen, die wir auch hier brauchen.
Ganz kurz nochmal und dann geht's weiter.
Ganz kurz noch etwas sagen. Man müsste das Kooperationsverbot abschaffen, dann kann der Bund die Bildung insgesamt bezahlen und dann wird das funktionieren.
Gut, das war ein Statement und jetzt geht es weiter. Da vorne ist das Mikro schon und hier vorne, der Herr hatte sich auch schon länger...
Ja, die Frage geht nochmal an Frau John. Sie haben gesagt, ganz wichtig ist die Akzeptanz, dass die 80 Millionen Deutschen auch wollen, dass die Menschen hierher kommen, dass die Flüchtlinge hier bleiben. Ich habe den Eindruck, der Dialog ist im Moment sehr schwierig. Keiner hört keinem mehr zu oder die Argumente sind sehr, sehr, sehr hart. Was wird denn im Moment falsch gemacht? Wer macht welche Fehler? Was denken Sie, wie kann man in einen wirklich ehrlichen Dialog wieder reinkommen?
An wen geht die Frage?
An Frau John zunächst mal.
Sie sind auch gleich... Volksbefragung. Ja, wir haben in Deutschland ja nur über ganz bestimmte Bereiche Volksbefragung. Also Frau John?
Wir wissen das alle, dass es ein atmosphärisches Problem gibt. Man muss den Eindruck gewinnen, dass diejenigen, die nicht für die Politik der Bundesregierung sind, nämlich ein Land, also offene Grenzen zu haben für jeden. Es schwächt sich jetzt ab, wie wir sehen durch die Situation in Griechenland. Aber wir waren ein offenes Land für jeden, der hier einen Asylantrag stellen wollte. Und das hat sich natürlich dann zu einer Massenzuflucht aus aller Welt entwickelt, was gar nicht anders möglich war. Und damit war eine Unterscheidung an den Grenzen überhaupt nicht mehr möglich. Wer braucht Asyl? Wer hat überhaupt ein Anrecht auf eine Schutzbedürftigkeit und wer kommt hierher, weil er seine Lebensverhältnisse verbessern will, damit kein Missverständnis entsteht. Die Menschen, die hierher kommen, machen gar nichts falsch. Sie machen das, was man als Mensch macht, wenn man denkt, man braucht eine, und auch berechtigterweise, man hat nicht den Lebensstandard, den andere Menschen haben. Das ist alles normal, aber Man kann diesen Fehler natürlich nicht machen, ein Land mit offenen Grenzen sein für jeden, der hier mal herkommen will. Also muss es Begrenzungen geben und es muss geschützte Außengrenzen geben. Und das ist das, wohin das ja alles im Moment driftet.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass wir vielleicht nicht diese politische Debatte, weil sonst driften wir so ein bisschen, finde ich, ab von dem Thema. Also uns da zumindest mal kurz halten, weil ich glaube, dass die Frage eben, ob wir ein Asylrecht haben und wie das verändert werden kann, das führt sehr, sehr weit. Also so, gerade weil wir gesagt haben, Zuwanderung ist ja auch ein bisschen mehr. Also
Frau Siebens, das betrifft ja, das ist ja die, das ist doch aber eine Auseinandersetzung, die in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Und die Frage war doch, was ist da, warum findet diese Auseinandersetzung eben nicht statt? Weil wir haben ein Problem, das nicht, ich würde sagen nicht jeder, aber doch die Skeptiker gleich in die, Herr Gropp hat das am Anfang in seiner Einführung gesagt, relativ schnell in eine rechte Ecke verortet werden. Und das ist falsch. Und deswegen werden auch Gespräche mit Pegida-Anhängern, mit Demonstranten, die werden abgelehnt. Warum eigentlich? Wenn die Menschen, die die Politik machen und die dahinter stehen, nicht mehr begründen können, warum das eine gute Politik ist, dann stimmt etwas nicht. Das müssen Sie begründen können. Sie müssen in die Auseinandersetzung gehen.
Aber es
Frau Langenfeld will auch noch mal kurz. Ich habe ein bisschen.
Also ich denke, Sie haben natürlich vollkommen recht, Frau John. Man muss reden und es ist ganz falsch zu sagen, mit denen rede ich nicht in einem Duell oder in einer Fernsehdebatte oder eben auch in Sachsen, wie es passiert ist, dass man eben den Dialog nicht geführt hat, ist ganz falsch. Nur, ich glaube, man muss einfach mal schauen, wer kommt denn zu uns zurzeit und wer ist letztes Jahr zu uns gekommen. Und da müssen wir einfach feststellen, dass 60-70% aller Flüchtlinge, die letztes Jahr zu uns gekommen sind, tatsächlich Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsgebieten waren. Es hat Zeiten im letzten Jahr gegeben, insbesondere in der ersten Jahreshälfte und dann bis ungefähr November, Dezember, da kamen viele Flüchtlinge aus Balkanstaaten zu uns, die ungefähr 30% ausgemacht haben. Diese Zahl ist auf nahezu null heruntergegangen, weil nämlich Kampagnen gestartet worden sind und eine Fülle von Maßnahmen getroffen worden sind, um zu unterscheiden zwischen denjenigen, die Schutz brauchen vor Verfolgung und Krieg und denjenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen, die man sehr gut nachvollziehen kann, über den Versuch unternehmen, über das Asylrecht zu kommen. Das heißt, es findet sehr wohl eine Unterscheidung statt. Das Problem ist nur, dass wenn diese Personen ins Verfahren kommen und die Verfahren negativ abgeschlossen werden, dass dann das deutsche Recht und der deutsche Staat ein Vollzugsdefizit bei der Beendigung des Aufenthaltes hat. Und dieses Vollzugsdefizit ist immens. Und zwar nicht erst seit gestern und seit letztem Jahr, sondern seit vielen Jahren, weil nämlich die Abschiebung, das heißt die Beendigung des Aufenthaltes notfalls auch mit Zwang, als eine Sache gilt, die man nicht gerne anfasst. Keine Regierung, keine Landesregierung, die dafür zuständig sind, möchte gerne Bilder von Flüchtlingen haben, die nachts aus ihren Wohnungen herausgeholt werden, ins Flugzeug gebracht werden. Und das sind auch keine schönen Bilder, aber es ist klar, wenn man unterscheidet, was richtig ist zwischen humanitärer Zuwanderung und wirtschaftlicher Zuwanderung, dann muss man am Ende auch konsequent sein und sagen, da wird der Aufenthalt beendet und wir bieten eventuell an, dass Menschen, die wirtschaftlich dafür, die eine Arbeit haben, die gut qualifiziert sind, auf anderen Wegen nach Deutschland kommen können, aber nicht über das Asyl. Also das, was ich einfach klarstellen möchte, ist, dass seit vielen Monaten diese Unterscheidung zwischen denjenigen, die Schutz suchen und denjenigen, die aus anderen Gründen kommen, durchaus getroffen wird. Und dass die Zahlen der Neuzugänge auch dieses widerspiegeln. Nur die Beendigung, nur die Anträge, es laufen halt noch viele Verfahren, wenn die dann beendet werden und ein Flüchtling aus Serbien beispielsweise hat den negativen Bescheid, dann ist es eben sehr häufig schwierig, den Aufenthalt auch faktisch zu beenden. Da liegt das Problem, auch was die Maghreb-Flüchtlinge angeht.
Vielleicht so, eine kurze und dann ein letzter Beitrag hier, weil wir uns läuft jetzt sonst die Zeit weg. Hier vorne der Herr, der hatte sich schon eine Weile gemeldet. Herr Zimmermann wollte noch
eine ganz kurze Anmerkung nochmal, was ich glaube ich für das wichtigste Problem halte, der Kommunikation über die Migrations- und Flüchtlingsfrage im Augenblick. Dass es eine Fülle von berechtigten Ängsten gibt in der Bevölkerung, über was da passieren kann. Dass aber ein Großteil dieser berechtigten Ängste als solche nicht mit Fakten im Einklang zu bringen sind. Das heißt also, wir wissen, dass die Situation eigentlich günstiger ist, als wir glauben, dass sie ist. Und deswegen ist das Problem, wie kriegen wir die Fakten in die Diskussion? Und das geht am besten in meiner Meinung immer noch dadurch, dass wir mehr mit den Personen in Kontakt kommen, um die es hier geht. Das heißt also, am meisten Ängste hat man, wenn man etwas nicht kennt. Und deswegen sind ja auch die Widerstände in Regionen, wo es nicht viele Migranten und Flüchtlinge gibt, besonders groß. Nicht bloß in Deutschland, überall auf der Welt. Das ist nicht unser Problem, das ist ein generelles Problem. Das heißt also, Modelle wie, das hatten Sie auch mal angesprochen, wie in Kanada, wo die Bürger Neueinkömmlinge betreuen, oder wie ethnische Netzwerke, Diasporas bei uns, die schon lange da sind, mit Menschen sich umgehen, würde möglicherweise weiterhelfen.
Gut. Ja, okay. Jetzt noch eine letzte Frage und dann kommen wir hier zu einer Schlussrunde.
Nach meiner Auffassung müssen wir die Menschen fragen, ob sie das wollen, dass Fremde zu uns kommen oder nicht.
Eine Frage.
Volksbefragung. Zweitens, wir müssen dann darüber im Klaren sein, siehe Louis Pasteur, es gibt nicht die Frage, was gut und was schlecht ist, was Gift oder kein Gift ist. Es gibt nur die Frage nach der Dosis. Also muss man genau entscheiden, wie viel man davon in welcher Zeit verkraften kann. Wenn Sie die Bevölkerung nicht mitnehmen, können Sie es gleich vergessen. Der letzte Gedanke, weil wir ja nicht mehr viel Zeit haben, ist der. Man muss doch eigentlich auch wissen als Mensch, was man wollen darf, habe ich mal gelernt. Selbst wenn wir aus wirtschaftlichen Gründen die Flüchtlinge alle bestens gebrauchen könnten, ist das richtig? Nehmen wir nicht den Ländern ihre zukünftigen Eliten weg, die sie noch viel dringender brauchen als wir?
Gut, das war fair? Entschuldigung, die Frage würde ich gerne an Herrn Schneider geben, ob wir den Ländern die Eliten wegnehmen können. Das ist eine Frage, die ich hier gerne aufnehme und dann kommen wir zu unserem Schlusswort auch. Also vielen Dank. Herr Schneider, machen Sie doch...
Das ist ein sehr ernstzunehmendes Problem. Ich sagte vorhin, wir müssen es unter den vier Perspektiven sehen. Herkunftsland war eine davon. Und es ist ganz klar, dass wir uns sehr genau überlegen müssen, dass wir sagen, wir können Facharbeiter brauchen, die kommen aus den Ländern, denen es eh deutlich schlechter geht in der Regel als uns. Die haben die ausgebildet, wir schöpfen sie ab und danach wird das Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich auf dieser Welt noch größer. Und dieser Sachverhalt wird uns irgendwann vor die Füße fallen. Und insofern müssen wir eher nicht darüber denken, was können die, denen es eh schlecht geht, für uns tun, sondern wir sollten viel entschlossener darüber nachdenken, was können wir für die tun, damit es ihnen besser geht.
Gut, vielleicht Herr Zimm oder Herr Grob, wollen Sie da auch nochmal als Ökonom, sehen Sie das auch so, dass die Probleme weltweit zunehmen? Oder das ist ja durchaus ein Punkt.
Das ist so die Braindrain-Frage, ne? Also dass die gut Ausgebildeten verlassen Rumänien, Syrien etc. und kommen zu uns. Das ist sicherlich ein Problem, ja. Nun muss ich eigentlich sagen, dass mein Verständnis der Literatur, der wissenschaftlichen Literatur auch durchaus zeigt, dass das gut ist für die Ausgangsländer. Also in anderen Worten, dass es starke Effekte gibt des Wissenstransfers zurück über diese Leute in die Heimatländer. Und das heißt, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Also es ist nicht nur so einfach zu beurteilen, dass da die Leute, da die Ärzte alle weglaufen und es sind da keine Ärzte mehr, sondern es ist auch so, dass über diese Migrationsströme eben Technologie und Erkenntnisse und Wissen wieder zurück an die Ausgangsländer zurückkommt.
Gut, dann ich würde jetzt gerne, in Anbetracht der Zeit, eine ganz kurze Schlussrunde. Und zwar wirklich mit Blick, da dieses Thema heute eine Frage war, die, finde ich, beantwortet werden muss. Brauchen wir Verstärkung? Einfach ein Ja oder Nein, allenfalls ein Satz mehr, wird heute nicht mehr jetzt hier gehen. Herr Professor Ehmer, fangen Sie bitte an. Also brauchen wir Verstärkung? Ja oder nein?
möchte aber trotzdem einen Satz zur letzten Frage.
Das ist unfair. Das akzeptiere ich in dem Fall auch nicht. Machen Sie das bitte bilateral und
okay,
bitte, sonst kommen wir hier.
Ich würde sagen, dass Zuwanderung nützlich ist, um den demografischen Wandel zu bewältigen, weil es uns die Möglichkeit gibt, in diese Bewältigung langfristiger anzulegen. Ich möchte aber zugleich die Bindung von demografischem Wandel und Zuwanderung nicht zu eng fassen, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits hat sich im Laufe der Geschichte gezeigt, dass Migration im Allgemeinen nicht nur Zuwanderung, sondern auch Formen der Zu- und Abwanderung, aber auch Zuwanderung in aller Regel politisch und gesellschaftlich positiv sind für die Entwicklung der beteiligten Länder. Das ist der eine Punkt. Auch für Deutschland war Zuwanderung schon positiv an einem Zeitpunkt, wo man den Begriff des demografischen Wandels noch nicht einmal gekannt hat. Und zweitens glaube ich, dass Zuwanderung zwar zur Bewältigung des demografischen Wandels hilft, aber dass uns auch eine hohe Zuwanderung nicht dazu verführen darf, andere Herausforderungen ebenfalls aufzugreifen. Vor allem Erwerbstätigkeit im höheren Alter oder überhaupt eine neue, zu überlegen, wie man Arbeit, Bildung und Freizeit im Lebenslauf anders miteinander integrieren kann, als das mit den bestehenden Institutionen der Fall ist.
Das war ein sehr langer Satz, aber vielen Dank, Frau Langfeld. Für Sie auch nochmal die Frage, brauchen wir die Verstärkung und kann Zuwanderung das sein?
Ich denke, wir brauchen Verstärkung. Wir werden Verstärkung bekommen, ob wir wollen oder nicht, innerhalb der Europäischen Union. Wir werden auch weiter Flüchtlingszuwanderung haben. Und die Aufgabe ist, die Menschen, die neu nach Deutschland kommen, eben so rasch und so gut wie möglich zu integrieren und das eben mit der Bevölkerung auch auszuhandeln. Es darf unter keinen Umständen der Eindruck entstehen, dass hier Menschen irgendwie zurückgelassen werden, dass also Zuwanderer und die sonstige Bevölkerung gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen aber daneben, also neben der EU-Zuwanderung und auch der Flüchtlingszuwanderung, die wir in gewissem Umfang, denke ich, weiterhin sehen werden, brauchen wir auch gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt aus Drittstaaten im hochqualifizierten und qualifizierten Segment. Das wird eine vom Umfang her nicht so große Zuwanderung sein, aber wir werden unser demografisches Problem mit der EU-Zuwanderung und der humanitären Zuwanderung nicht lösen können.
Gut, Herr Schneider hält sich jetzt ganz strikt an die Vorgabe.
Nur okay, ich sage drei kurze Sätze. Der erste Satz ist, nach meiner Auffassung ist die Frage falsch gestellt, denn sie behandelt das Problem nur unter dem Nutzenkalkül des Aufnahmelandes. Zweitens, wir müssen uns darauf einstellen, dass die globalen Migrationsströme dramatisch zunehmen werden in den nächsten 50 Jahren. Das BMZ, also Ministerium für Gesellschaft und Zusammenarbeit, geht allein davon aus, dass es in diesem Zeitraum 500 Millionen Klimaflüchtlinge geben wird. Und letzter Punkt, wir müssen die Herausforderung annehmen, dass wir, wie auch immer, geartete Strukturen entwickeln oder Vorgehensweisen entwickeln, die uns in die Lage versetzen, mit diesen wachsenden Migrationsströmen gelingend umzugehen.
Gut, Schneider hat es.
Also wir brauchen natürlich in Zukunft viel Zuwanderung, weil wir auch viel Abwanderung haben werden. Und das genau aus den Gründen, die auch jetzt vor ein paar Mal genannt worden sind, auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Aber letztlich die ganze Welt wird mehr mobil sein, es wird mehr Austausch geben. Und wir müssen uns einfach mit unseren sozialen Systemen und mit unserer Aufnahmebereitschaft und Aufnahmefähigkeit so aufstellen, dass wir damit mitspielen können. Und wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir unseren Standort als weltoffenes Land, aber auch als zentrale Wirtschaftsnation der Welt.
Gut, das war auch deutlich. Frau John, wie sehen Sie das?
Ja, wir brauchen Verstärkung, aber nicht nur quantitativ, dazu ist heute viel gesagt worden, sondern auch qualitativ. Das heißt, wir müssen wissen, dass wir alle, die wir hier leben, uns die Kinder und die Kindeskinder, dass wir uns besser ausbilden müssen. Wir leben in glücklichen Umständen, geografisch, aber auch von einer jahrhundertelangen Entwicklung her, die uns in die Lage versetzt, den Ländern zu helfen, infrastrukturmäßig, denen es nicht so gut geht. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Aufgabe der westlichen Länder und vor allem Europas, dass wir denen helfen. Und da bin ich sehr nah an Herrn Schneider. Nicht, dass uns geht es gut, uns wird es auch besser gehen, aber damit dieser Ausgleich, die Ungleichheit nicht so, sich so entwickelt, dass die Menschen alle herkommen wollen und dass es dann hier auch nicht mehr so gut geht, ist es doch besser, wir machen es umgekehrt. Wir werden besser, damit es den anderen auch besser geht.
Herr Gropp, Ihnen obliegt das Schlusswort jetzt der Frage.
Das ist nett. Ja, wir brauchen in meinen Augen Verstärkung. Es ist eigentlich fast einhellig hier. Auch die Perspektiven sind einhellig, was ich überraschend finde, aber schön, also muss ich sagen. Ich kann nicht viel hinzufügen, was meine Vorredner nicht schon gesagt haben, aber ich würde darüber nachdenken, gerade was die Integration von dieser Verstärkung angeht, dass wir uns sehr stark darauf konzentrieren, die Chancen der Leute, aller Menschen in Deutschland, die Durchlässigkeit der Gesellschaft, dass man eben aufsteigen kann innerhalb der Gesellschaft, dass wir das, glaube ich, in Deutschland verbessern müssen und dass wir das auch verbessern können. Und das nützt nicht nur den Einwanderern, sondern das nützt tatsächlich der gesamten Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren.
Gut, dann bleibt mir nur noch, Ihnen zu danken für Ihre Aufmerksamkeit, den Diskutanten hier für die anregende Debatte. Und es gibt die Möglichkeit auch noch zum ein oder anderen Gespräch unten beim Empfang, beim Essen und Trinken. Und dazu sind Sie auch herzlich eingeladen hier vom Haus. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.